willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lori und gegenüber von mir sitzt in Altrosa Patrick Rothmann. Habe die Ehre.
Du im Tanktop.
Feinlich bei Unterhemd.
Fantastisch, ja.
Servus. Ja, Titten raus, es ist Sommer.
Ja,
ist kann man machen, oder? Mal für einen Tag.
Ja, es ist erstaunlich. Ich glaube, nach diesen ganzen Wetterkapriolen können wir jetzt dann doch langsam die Sommerreifen aufziehen, oder? Ich glaube, jetzt sind wir safe.
Ich glaube, die Schafskälte ist ja jetzt auch durch. Und
Alter, das war so richtig.
Also, das war nochmal richtig kalt.
Mann, das war so richtig nervig und das hat jeden genervt. Jeder war echt, sagt, das ist doch gar kein Sommer, das ist denn der für ein Mist jetzt hier. Und die Tage werden ja jetzt eigentlich in 3 Tagen schon wieder kürzer.
Sie werden schon wieder kürzer. Ich habe heute ein Mädel im Peitinger Wellenfreibad getroffen, das gemeint hat, es ist echt Frau, Entschuldigung, die dann auch gemeint hat, es ist echt wahnsinnig, wahnsinnig bitter, dass wir einfach noch keinen richtigen Sommer hatten.
Doch, hatten wir.
Ja, im Mai.
Nein, Ende März und Anfang April.
Stimmt, Mai. April. Und,
die Zeit vergeht. Es ist einfach, ich habe es aber vorausgesagt, glaube ich, oder? Ich habe doch gesagt.
Wenn nicht, dann behaupten wir das einfach.
Wir hatten im März so schöne Tage und Anfang April und dann passiert es wahrscheinlich so, wie ich gesagt habe, oder wie es eingetreten ist, dass der Mai und Anfang Juni wahrscheinlich wieder super kalt und schier wird und einfach schlimm.
Ja. So, jetzt haben wir einen wunderschönen Tag gehabt, da haben wir jetzt richtig tanken können, im wahrsten Sinne.
Gestern und heute, ja, 2 Tage sogar und das war es dann, glaube ich, wieder schon.
Ja, wir haben Premiere, wir haben, ich möchte jetzt gar nicht zu viel sagen, aber wir haben vorher Fußball zusammen angeschaut, bevor wir jetzt in den Podcast starten und bin gespannt, wie die Episode wird. So, die Woche war erstaunlich ruhig, sie war von Gemeinderatssitzung durchtränkt, durch Vorberatungen, durch tatsächlich auch ein bisschen Sport. Das, glaube ich, haben wir beide ein bisschen gemacht. Genau. Und jetzt sitzen wir hier. Steuervorbereitungen gemacht. Morgen geht es mit der Steuer weiter.
Also, von 2017, oder?
Ja, 17. 13. nein, Spaß.
Ja, Sport ist ja ganz wichtig. Also Bewegung ist ganz wichtig, gerade wenn man so einen sitzenden Job hat wie ich. Ich kann jedem empfehlen, nehmt euer Radl und fahrt in unserem wunderschönen Pfaffenwinkel einfach mal in der Gegend rum, vielleicht auch mal ohne Motor, sondern einfach mal selbst sich bewegen.
Ja, das hat tatsächlich was. So ein bisschen, es ist ja egal, was für eine Art von Bewegung. Macht Sinn.
Hauptsache hochfrequent.
Ja, nicht nur. Ihr habt diese Woche ein bisschen kombiniert zwischen hochfrequent, heißt Radeln schon durchaus mit Puls und auch darf man auch mal Lob aussprechen, auch an die Peitinger Sozialdemokratie, die das damals so ein bisschen eigentlich eigentlich initiiert hat und hat auch mit umgesetzt hat mit ehrenamtlichem Engagement und mit den Unternehmen vor Ort. Der Peitinger Faszikur. Klingt, ist ein komischer Name, aber das ist ein Faszikur, der ist zwischen Kindergarten, Kinderkrippe und Eishockey, Stadion, Parkplatz, ist so ein auf, wie du es in Italien eigentlich in jedem Ort siehst, mit Körpergewicht kannst du da unterschiedliche Übungen machen für deinen Bauch, für den Brustbereich, für die Arme, für alles, für den Rücken. Nur mit Eigengewicht. Und da kannst du unterschiedliche Stationen, es sind Anleitungen dabei, je nach Schwierigkeitsgrad, in was für einer Phase du gerade drauf bist. Und dann kannst du da kannst du wie im Fitnessstudio eigentlich trainieren. Ja. Das einzige Problem ist, dass überwiegend die Damenwelt, die ihre Kinder abholt von diesem Kindergarten und Kindertagesstätte, halt mit
Zuschauen.
So mit lüsternen Blicken rüber.
Ich wollte gerade sagen, du warst da bestimmt alleine auf diesem Parcours, oder?
Normalerweise sind da Kinder und spielen mit den Rieseln und ich bin eigentlich mit die einzige Person, die da ab und zu mal Bewegungen macht.
Ich glaube, das Hauptproblem an so einem Parcours ist, der dann irgendwo mitten in der Ortschaft ist oder halt am Rande der Ortschaft, dass das die Leute da nicht trauen, da hinzugehen und das zu machen.
Gell? Ja, finde ich aber.
Die Initiative einfach eines jeden zu sagen, ich mache das einmal oder
ja, und mir ist es auch wurscht, wer da mal kurz zuschaut, weil die Problematik, wenn er komplett eingewachsen irgendwo ist, nutzt ihn ja auch keiner und an sich, wenn du jetzt solche Dinge in Italien oder Kroatien sind, die ja gang und gäbe, sogar noch viel komplexere Gerätschaften.
Florida am Strand.
Ja zum Beispiel. Da macht es Sinn, dass es zum Beispiel neben dem Spielplatz ist. Die haben das immer alle neben dem Spielplatz da im Süden. Mhm. Weil dann kannst du deine Kinder spielen lassen und währenddessen dich selber wieder in Form bringen, dass irgendjemand geneigt ist, das nächste Kind mit dir zu machen.
Ja.
So. Einfach mal wertfrei, ob Männlein oder Weiblein. Und deswegen ist es in Kombination immer neben dem Spielplatz eigentlich sehr, sehr gut, weil das Kind spielt, was machst du? Du kannst jetzt da auf deinem Tablet rumschauen oder du kannst halt ein paar Bewegungen für dich machen. Ich finde das nicht doof.
Ja, oder das nervige Kind kommt und sagt, Papa, ich will das auch machen. Ja, und dann bist du schon wieder raus aus dem Rhythmus. Ja. Dann,
ja.
Es ist halt dann
einfach. Aber darfst du nicht ablenken lassen.
Ja,
du musst immer hier durchziehen. So, was war los die Woche, Patrick?
Ah, Christian, wir müssen noch mal nach Nordamerika schauen. Ja,
kurz NHL, bevor wir ins Regionale kommen, lass uns.
NHL Playoffs.
Ist okay.
Ja, das ist, ja. Wir kommen vom Wintersport nicht ganz weg, weil halt die Playoffs jetzt im vollen Gange sind, das Finale läuft.
Die Kaderplanung in unserer regionalen Clubs sind nahezu abgeschlossen, möchte ich sagen.
Ja, aber das nicht sagen, sind mittendrin, sage ich mal so. Ja. Und da ist natürlich, Oilers waren ja schon fast weg, die hatten die ersten drei Spiele verloren. Und sie haben jetzt erstaunlicherweise die letzten zwei Spiele gewonnen. Sie haben Florida zu Hause mit 8-1 abgezogen. Gell? Muss man sich auch mal über die...
Hemingway würde sagen, Cojones.
Cojones, ja. Die haben wirklich Cojones bewiesen. Und haben heute Nacht auch wieder gewonnen. Diesmal in Florida, ja, mit 4-3. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das mal anzuschauen über YouTube oder so. Das ist ein Wahnsinnsspiel, was da alles passiert ist. Also kann ich nur jedem empfehlen. Und wir haben ja noch die Möglichkeit, oder ein deutscher Spieler hat auch die Möglichkeit, den Stanley
Cup. Dreisaitl.
Leon Dreisaitl, ja. Also let's go Oilers. Ja, ist natürlich eine Stimmung in den Stadien. Das ist natürlich fantastisch. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass...
Absolut. Darf ich kurz was einschmeißen?
Bitte.
Viel Spaß für den üblichen...
Halt! Falsch!
Ja Mann, was macht er
jetzt
wieder?
Warte, jetzt hat er mal...
Willkommen bei Loris Leselampe.
Ja, dann schmeiß.
Ernest Hemingway hat wunderbare Romane geschrieben, wo es über Cojones geht. Und zwar ein wunderbarer Kurzroman ist Der alte Mann und das Meer. Den sollte man gelesen haben, auch wenn man nicht fischt. Ist ein wunderschöner Kurzroman, möchte ich sagen, der über einen alten Mann handelt, der aufs Meer hinaus fährt, um einen Schwertfisch zu angeln, der ihm schon lange im Kopf umgeht. Ein wunderbarer kleiner Roman, eigentlich eine Urlaubslektüre, wunderschön. Und ich möchte aber zusätzlich noch was sagen, wem die Stunde schlägt.
Das ist auch ein Klassiker.
Das ist ein Klassiker. Und dieses Buch geht, glaube ich, über den spanischen Bürgerkrieg damals. Und es liest sich, es packt dich, es geht auch viel über Cojones. Daher kenne ich auch dieses Wort. Deswegen kam ich gerade, das war ganz spontan gerade, deswegen habe ich die Taste nicht erwischen. Aber wem die Stunde schlägt, das ist ein Buch, welches dich packt, welches dich fesselt, auch wenn du selbst beim spanischen Bürgerkrieg nicht dabei warst. Und welches aber auch die Qualitäten von Menschen mit Eiern so ein bisschen nochmal hervorhebt und aber auch die Ängste, die damit einhergehen. Und beides wunderbare Bücher, auch für Leute, die nicht auf Kuba in seiner Stammkneipe waren, durchaus zu empfehlen. Macht Sinn.
Okay.
Spontane Eingebung
gerade. Ja, sorry. Spontan ist immer gut. Ja. Aber lass uns mal in die Region schauen. Und wir müssen mal so ein bisschen über die schottische Presse berichten. Die schottische Presse macht sich gerade relativ lustig über einen Berg. Die schottischen Fußballspieler sind ja in Garmisch untergebracht. Mhm. Und ich finde es ganz interessant, weil das Wort Wank, also der Berg Wank, ja, geht da in den Vordergrund. Und to wank heißt im Englischen praktisch onanieren. Und die Presse macht sich jetzt darüber lustig, dass...
Masturbation nennt sich das. Und wir hatten ja auch das letzte Mal schon eine Masturbationsedition. Also wir sind ja da unserem Zeitgeist mal wieder vollkommen voraus gewesen und haben das ja auch positiv befürwortet, vor allem bei Männern. Also nicht aus moralischen Gründen, das sollten es auch Frauen dürfen und machen, sondern aus Gründen der Prostatakrebsvorsorge. Ja. Also so, genau. Und was sagt die schottische Presse?
Ja, die sagt halt, sie findet es halt ganz lustig, weil sie halt den Namen von dem Berg so lustig finden. Und es geht sogar so weit, dass dann sogar ein schottischer Reporter im Fernsehen zu sehen ist mit einem T-Shirt an, das heißt I Love Wank.
Ja, wunderbar.
Also es gibt lauter Wichser da draußen, ja, die sich da, und ist ja gut, ja, also im netten Sinne gesagt, ja, auf gut Deutsch, ja.
Absolut.
Aber finde ich ganz interessant, dass die Schotten da so oft auf diesen Berg, beziehungsweise auf diesen Namen so rumreiten.
Im wahrsten Sinne.
Das rumruppeln, ja. Also, to wank heißt onanieren, und wenn ihr einen Schotten sagt, ihr I love wank, dann seid ihr mit vorn dabei, ja. Kann man mal so mal stehen
lassen. Ist auch ein guter Anbandelspruch, so erstmal. Also der bietet Interpretationsspielraum, du musst halt im Gespräch bleiben und dann nicht sofort irgendwie eine Watschen kassieren.
Ja, am Wank vielleicht solltet ihr es nicht machen, keine Ahnung, aber bleibt, macht es lieber zu Hause, also was auch immer ihr dann vorhabt.
Ach so, ich dachte die verbale Konfrontation, okay. Gut, aber lass uns doch direkt vom Wank nicht recht viel weiterschauen und, wie soll man es formulieren, in den nicht vorhandenen Tunnel.
Ja, es ist der Kramer-Tunnel. Der Kramer-Tunnel ist ja in aller Munde, das heißt, das Projekt wird fortgeführt, er wird fertig gebaut und jetzt kommen natürlich die Ösis sofort. Die Tiroler Bürgermeister haben sich einberufen und haben gesagt, sie sehen da wirklich mit Panik, wenn der Tunnel eröffnet wird, der wird am 2027 soll eröffnet werden. Und um dem Ganzen jetzt, dem Verkehrschaos, diesem extrem drohenden Verkehrschaos
entgegenzuwirken, Verkehrschaos. Ja,
wollen sie jetzt eine Dosierampel kurz nach der deutschen Grenze installieren, dass praktisch Autos da mal so 10 Minuten stehen und damit einfach dieser wahnsinnige Verkehrsfluss von, man spricht von 5000 Fahrzeugen pro Tag.
Das ist im Peiting in der Bahnhofstraße mehr los.
Ja, wollte gerade sagen. Die Kalkulationen haben natürlich auch deutsche Dingbauamt, Weilheim-Schongau.
Straßenbauamt.
Straßenbauamt, ja, schon mal ausgerechnet.
Staatliche Straßenbauamt. Genau.
Und die haben ausgerechnet, momentan 5000 Fahrzeuge pro Tag. Wenn dieser Tunnel kommt, dann wären es wahrscheinlich 1000 mehr im Höchstfall. Dann wären wir bei 6000 Fahrzeuge. Aber der Durchschnitt eines stark befahrenen Bereichs liegt bei 10.000 Fahrzeugen pro Tag. Also wir sind ja noch weit unter der Grenze eigentlich. Und
das mit 5.000 und der Bahnhofstraße in Peiting war gar kein großer Witz.
Ja, ja.
Also das ist relativ nah an den Verkehrszählungen.
Und zumal ja das auch, diese Strecke darüber von Garmisch nach Ehrwald ist jetzt keine Hauptreiseroute.
Ich bin da noch nie gefahren, persönlich.
Ja, da fahren die ganzen Garmischer mal hin zum Tanken nach Österreich rüber.
Ja.
Und wie gesagt, das ist ja keine Hauptreiseroute, die einfach jetzt den Norden mit dem Süden verbindet.
Genau, es ist einfach eine Querung, weil wenn du, egal von wo du woanders herkommst, nimmst du ja nicht diese Querung, ich nenne es jetzt einfach mal Querung, sondern dann fahrst du entweder von Haus aus über Reute oder du fahrst halt gleich über Garmisch und suchst halt raus, wo du hin willst.
Eben.
Und du fahrst nicht in die eine Richtung und querst dann. Das machst du halt nicht.
Die Österreicher sind ja vorne dabei. Ich sag mal, wenn die Österreicher nicht für alle Drecksstraßen immer sofort irgendwie Maut verlangen würden, wie jetzt zum Beispiel der Fernpass, der jetzt, glaube ich, mit 14 Euro zu Buche schlägt.
Ist das, Fernpass ist jetzt schon, ist tatsächlich schon mit 14?
Nee, kommt jetzt aber, wird kommen. Ist gar nicht mehr so lange hin, kann nicht genau sagen, wann es passiert, aber wenn sie nicht überall Maut verlangen würden, würden die Leute auch ganz normale Straßen fahren und nicht mal Wege suchen, die halt weniger kosten oder gar nichts kosten. Und da,
das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ich nicht verstehen kann, ist Österreich lebt ja vom Tourismus ein Stück weit oder auch zumindest sehr viele Bereiche davon. Und da verstehe ich nicht, warum man da immer Knüppel zwischen die Beine werfen muss.
Nee,
das ist absolut nicht nachvollziehbar.
Und man sieht ja wieder, Österreich, den fällt immer irgendwas ein, was sie irgendwo sperren können. Man darf ja auch schon nicht mehr die Autobahnen runter, wenn irgendwo Stau ist. Die leiten dich ja dann sofort wieder auf Autobahnen rauf oder verbieten dir von Haus aus da überhaupt runterzufahren. Also was sie sich da wieder ausdenken, ist wieder mal so typisch.
Da müssen wir halt bei uns in den Bergen bleiben, wie meine Person, die am Wochenende zum Beispiel auf dem Teufelstädtkopf war, was ein wunderbarer Berg ist, wo man mal hochlatschen kann.
Okay, war ich noch nicht. Erzähl mal,
wo ist der? Der Pürschling-Parkplatz unter Ammergau.
Ah, okay.
Bleibst du stehen, dann gehst du ein bisschen durch diese Klamm durch diese Schleifmühlenklamm, glaube ich, heißt sie. Und dann gehst du hoch. Das dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann bist du da durch. Eigentlich wunderschön. Ich war mit Hund unterwegs. Das heißt, der mag diese Eisendinger nicht so gern, wo du da drüber tappen musst. Und dann latscht du ein bisschen den Fahrweg entlang. Rechts hinter dann, würde ich jetzt mal so ein bisschen behaupten, um dann irgendwann in so einer leicht, so einer, verlässt du halt den Fahrweg und gehst Natur durch den Wald dann zu diesem Berg da hoch auf 1750 Meter. Dann gehst du am Rückweg noch an der Hütte vorbei und dann ist das Thema gut. Wunderbare Route. Kann man bei uns in Deutschland auch machen.
Kann man. Muss man nicht, aber kann man. Ich wollte nur sagen, ab 2028 soll die Fernpassroute mit 14 Euro Maut versehen werden. Also das
okay, ein bisschen wird, Zeit haben wir noch.
Aber trotzdem, an den
Stelle, ja, das ist
wieder irgendwo was, du siehst Ampel hier, dann nicht abfahren dürfen da. Also ständig irgendwas, diesen europäischen.
Man kann es ja unbeliebt machen.
Natürlich.
So beliebt sich die österreichische Nationalmannschaft mit Rangnick als Trainer macht, so durch ihr Spielverhalten auch. So unbeliebt macht sich dann der Rest.
Ja. Unbeliebt macht sich auch gerade das Penzberger Freibad, oder Hallenbad. Das neue Hallenbad, was sie gebaut haben, das hat auch so einen schönen Namen. Lass mich mal kurz schauen, wo habe ich es denn hingeschrieben? Piorama.
Also Penzberg, grundsätzlich muss man ja sagen, warum kann Penzberg solchen Hallenbäder bauen? Das ist ein städtisches Hallenbad. Mhm. Wir kommen gleich drauf, warum ein CSU-Bürgermeister hier echt Kohle machen will, aber kommen wir nachher drauf. Warum kann Penzberg solche großen Summen ausgeben? Ist, weil sie einen Haufen Gewerbesteuer von Roche kriegen. Die haben ein Einkommen als Gemeinde, was keine andere Gemeinde bei uns im Landkreis hat. Aufgrund eben dieser aus meiner Sicht sehr guten Schweizer Firma. Mhm. Deswegen haben die echt Asche. Und deswegen können sie sowas bauen. Die Frage ist, was machst du dann mit so einem gebauten Projekt? Und jetzt kommst du.
Ja, und das Schwimmbad hat 33 Millionen Euro gekostet. Und
oder wie Scheuer sagt, eine kleine Fehlentscheidung, die mir mal ganz kurz passiert ist. Und
jetzt freuen sich natürlich alle, dass die Schwimmbad da ist, aber der Schwimmverein freut sich jetzt überhaupt nicht, weil der Schwimmverein hatte nämlich ein grundlegendes Problem, weil nämlich die Stadt Penzberg für den Schwimmverein
Pinke
Geld verlangt. Genau, und das nicht mal so ohne. Das heißt, pro Stunde und pro Bahn verlangen sie 100 Euro. Das heißt, sie brauchen für die 40 Kinder, die sie haben, oder Jugendlichen, brauchen sie also alle 5 Bahnen, macht 500 Euro. Sie trainieren zweimal die Woche, macht dann in der Woche 1500 Euro. Wenn man es jetzt aufs Jahr hochrechnet.
Ich würde sagen, dann müssen sie aber dreimal trainieren.
Wieso?
Also bei 500 Euro mal zweimal die Woche wären ja 1000 Euro.
Ja, aber das kommt ja noch die Dingsgebühr oder was dazu. Sie sind in der Woche, im Jahr sind sie bei 80.000 Euro. Jetzt nimmt der Verein, hat halt ein Volumen von 15.000 Euro pro Jahr, also völlig überdimensioniert, und sie sagen, sie können sie nicht mehr leisten, sie können da nicht mehr trainieren. Was machen sie jetzt?
Die Mitgliedsbeiträge auf 1.000 Euro erhöhen.
Ja, sie müssten die Mitgliedsbeiträge auf über 600 Euro erhöhen, was natürlich Schwachsinn ist, weil es kann sich ja keiner mehr leisten.
Schwimmen ist ja auch sowas, was auch barrierefrei sein sollte, also auch monetär, also finanziell barrierefrei, relativ barrierefrei sein sollte, wie jede Sportart eigentlich, ist ja auch Inklusionsprojekt, darf man ja auch immer alles nicht vergessen, wenn du jetzt über alle anderen Vereine redest, oder besonders nach Corona und den Einsamkeitsstudien, die wir besprochen haben oder nicht besprochen haben, die wir jetzt die Woche mitbekommen haben. Es ist was alles möglichst finanziell barrierefrei sein sollte, damit die Leute wieder zusammenfinden.
Tja, und? Aber du musst dir mal vorstellen, 100 Euro pro Bahn.
Das ist ja irre. Das ist ja total unrealistisch.
Ja.
Das ist total unrealistisch. Genau. Und ich habe sogar, ich habe einen Beitrag auf Extra 3 gesehen.
Ja,
ich musste sehr, sehr lachen.
So, jetzt haben sie sehr gut gemacht.
Ja, und jetzt geht's ja weiter. Jetzt sagt natürlich der Verein, also das können wir uns nicht leisten. Es kommt uns billiger, wenn wir jetzt nach Weilheim fahren. Das heißt, jetzt wird zweimal die Woche wird jetzt praktisch ein Bus
in die Hauptstadt.
Ja, genau, in die Hauptstadt. Da kostet die Bahn bloß 12 Euro pro Stunde, ja. Und es macht dann 120 Euro die Woche aus, sind dann 6.300 Euro im Jahr im Vergleich zu 80.000. Jetzt haben wir aber noch das Problem, sie müssen jetzt noch einen Bus anmieten, aber selbst das ist noch billiger, weil der kostet einmalig nur 200 Euro. Wenn man das jetzt alles aufrechnet, kommt man im Jahr auf 16.500 Euro, die dieser Verein praktisch dafür ausgeben muss. Ja.
Ich würde in Penzberg bleiben. Also ich würde in Penzberg bleiben, weil die Fahrerei macht ja einen wahnsinnig. Die fahren da 40 Minuten hin. Es lohnt sich doch alles nicht. Da gebe ich doch lieber 80.000 Euro aus im Jahr für, um die Kinder schwimmen zu lassen. Also das ist natürlich vollkommen
Viertelfanz. Also ich verstehe da die Ortspolitik in Penzberg nicht, weil wenn du sowas machst, machst du es ja für die Bürger. Natürlich. Du machst es ja nicht als ich verstehe, dass du immer Geld einnehmen, dass du vielleicht ein Stück weit Geld einnehmen musst. Es mag in Ordnung sein, aber wenn es dann soweit ist, und es ist ja auch bei uns vor Ort auch schon grenzwertig tatsächlich, wie viel man dann auch von den Vereinen abverlangt. Und wenn du da zu viel abverlangst, dann ist es einfach schlicht und ergreifend asozial.
Ja, vor allem der Bürgermeister.
Asozial ist der richtige Begriff.
Ja, asozial, definitiv. Ja. Und der Bürgermeister auch noch rumprotzt und sagt, ja, wir müssen einen kleinen Obolus verlangen. Ja, das ist kein kleiner Obolus, das ist richtig Asche. Ja,
das ist existenzbedrohend für so einen Verein. Also nicht bedrohend, das ist nicht mal bedrohend, weil bei bedrohend, das wäre, wenn jetzt er vielleicht der Tod.
Ja, und man weiß ja selber, dass Schwimmbäder teuer sind, gell? Brauchen wir nicht drüber reden.
Die sind immer ein Draufzahlgeschäft.
Schau mal, Oamagau ist ja das gleiche, jetzt auch geschlossen. Ja,
genau. Ja, die haben halt keinen Roche.
Eben. Und wenn man schon so eine finanzkräftige Firma hat, wo man genug Gewerbesteuer einbezieht oder bekommt, dann muss man doch auch mal ein bisschen
du musst das nicht asozial, sondern sozial gestalten. Und ich weiß, dass es auch gar nicht ganz einfach ist, weil du, wenn du Sportstätten baust, einen gewissen Teil auch in der Regel sind es 10% wieder durch Einnahmen zum Beispiel von Vereinen wiederbekommen musst, sonst hast du ein Problem mit der Umsatzsteuer, die du dann wieder nicht vom Finanzamt wiederbekommst für den Bau. Aber Penzberg könnte sich einfach sagen, okay, wir zahlen halt einfach mal diese Umsatzsteuer und machen das trotzdem sozial. Das wäre möglich. Ich weiß nicht, ob das Problem des Ganzen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn es das wäre, macht es einfach sozial.
Ja, es ist.
Aber kaum ist ein CSU-Bürgermeister dran, läuft es wieder komplett hintenüber. Schade für Penzberg.
Ist wirklich schade und es ist natürlich auch höchst blamabel. Ja, es ist natürlich höchst blamabel, wenn man mal vorstellt, dass man hat ein tolles Schwimmbad zu Hause stehen und fährt nach Weilheim, weil sich das der Schwimmverein nicht leisten kann. Also was ist denn das für ein unfassbarer Wahnsinn? Unfassbarer Wahnsinn. Ja,
vielleicht haben sie Granderwasser, so wie Speidinger im Freibad. Granderwasser ist das verbreitet sich sogar über Luft, habe ich heute gehört. Also das, auch wenn du hier Granderwasser hast, ist 100 Meter weiter vielleicht auch noch Granderwasser, weil das Wellenbewegungen über die Luft nimmt. Hochinteressant.
Ja, da kann man mal einen Schluck nehmen aus der Pulle, ne?
Oder ein Globuli einwerfen. Ja,
was auch immer. Wieder unfassbar scheiße ist, ist die Sperrung der Peitinger Straße. Die Sperrung der Straße von Peiting nach Schongau. Man muss sich vorstellen, Leute, die jetzt nicht aus Peiting kommen oder damit nichts zu tun haben, die Strecke ist ungefähr von Peiting nach Schongau ist 1,5 Kilometer lang. Wow. 2, wenn überhaupt.
Und wenn überhaupt, genau.
Ja, und die soll jetzt gesperrt werden, weil sie einen Kreisverkehr bauen. Aber die soll jetzt nicht nur halbseitig gesperrt werden mit Ampelschaltung. Nein, die wollen die komplett zumachen.
Komplett.
Komplett. Da stellt man sich doch die Frage, jemand, der in Schongau wohnt und muss zu Herzogsiegmühle, das sind vielleicht Luftlinie 3-4 Kilometer, muss jetzt um die Schongau-Umgehung fahren, nach Peiting rein. Ich schätze mal, Zeitansatz mindestens, je nachdem, was los ist auf der Straße, 15 bis 20 Minuten.
Ja, richtig.
Muss man rechnen, um für 3 oder 4 Kilometer zu fahren. Das Schlimme ist ja nicht, dass es gesperrt wird, sondern das Schlimme ist, dass es ein halbes Jahr gesperrt wird, Christian. Ein ganzes halbes Jahr. Bis Dezember wollen sie die
Straße. Also machen sie auf 2 Abschnitte
komplett dicht,
weil ja auch die Brücke dann noch gebaut wird und weil ja dann auch noch Kanal wohl reinkommt.
Nee, gebaut nicht, aber saniert wird die Brücke ein bisschen.
Ja, genau.
Aber das ist anscheinend gar nicht so tragisch. Die Kanalarbeiten sollen noch fortgeführt werden. Und ich frage mich immer, warum braucht man für so eine scheiß Baustelle ein halbes Jahr? Wir sind ja nun wirklich leidgeplagt mit diesem blöden Schließung der Straße. Da hat man erst anstatt einen Kreisverkehr hat man eine Ampelschaltung kurz vor Schongau gemacht. Dann hat man die Kanalbrücke hat man, glaube ich, über 2 Jahre saniert, weil einfach man das nicht gerafft hat und einfach zu blöd ist, auch sowas fertigzustellen. Ich weiß gar nicht, was da los ist.
Ja, die Brücke war 5 Meter lang. Danach kommt eine Brücke, die ist hier mal 56 Meter lang.
Gibt der Brücke bitte 10 Meter, ja, um realistisch zu sein. Aber es ist für mich wieder unglaublich und ich kann auch den Unmut der Bürger hier verstehen. Hier ist gerade in Peiting schon eine Riesendiskussion über diesen ganzen Mist und ich verstehe es auch nicht, warum sowas so lange braucht.
Mein Man muss natürlich schon sagen, dass es gibt ja auch die These zu sagen, da müssen halt in 2- und 3-Schichtbetrieben arbeiten, dann geht's schneller. Man muss fairerweise sagen, dass da halt das Personal auch einfach nicht da ist. Also erstens brauchst du viel, viel mehr Personal, wenn du im Schichtbetrieb dann da arbeitest, und du bräuchtest erstmal das Personal dazu.
Ja, das ist richtig.
Das fehlt dir halt schlicht und ergreifend.
Ich weiß ja nicht, welche Firma das ausführt. Man muss denen halt auch sagen, die Firma müsste mindestens in 2-Schichtbetrieb arbeiten oder irgendwas.
Ja, aber wenn sie das Personal nicht haben und keine, weiß nicht, ob man das in die Ausschreibung reinschreiben kann, potenziell vielleicht sogar ja, aber welche Firma ist in der Lage, das überhaupt zu leisten?
Und da fahren wirklich, glaube ich, da fahren mindestens,
ja, dann sollen sie,
15.000 Fahrzeuge am Tag.
Das ist realistisch. Du musst da halt vielleicht, wenn du halt kurze Strecken hast, dich vielleicht mal dazu bemüßigen, aufs Fahrrad umzusteigen. Das ist ja vielleicht der Positive. Vielleicht steigt man mal aufs Fahrrad und sagt, okay, es sind 4 Kilometer, da bin ich mit dem Fahrrad schneller wie mit dem Auto, vor allem mit dem Fahrrad. Und vielleicht bleiben da 3 Leute hängen, die zukünftig mit dem Fahrrad fahren. Dann wäre es schon ein Gewinn.
Er hat immer gesagt, für Fußgänger und für Fahrradfahrer bleibt die Strecke offen.
Genau.
Sie müssen aber absteigen. Das heißt, du kannst dann die 2 Kilometer kannst du dann da durchschieben oder die 1,5 Kilometer.
Ja, die fahrst du ja trotzdem mit dem Fahrrad, ja, weil es jedem wurscht ist.
Weil es jedem scheißegal ist.
Was ja auch okay ist.
Dann sollte...
Sag ich mal...
Dann haben sie noch gesagt, dass auch Rettungsdienste dürfen, Polizei und sowas darf durchfahren.
Genau.
Wer sich nicht dran hält und einfach durchfährt, soll mit richtig krassen Strafen rechnen müssen. Ja. Also es hat alles von vorne. Ich verstehe jedes Jahr der gleiche Mist, die Sperrung zwischen Peiting und Schongau. Jetzt lass er mal einen Unfall passieren auf der Umgehungsstraße. Was ja nun wirklich.
War ja auch jetzt ein ganz tragischer, ja, Unfall vor kurzem mit, ja, Motorradfahrer.
Ja,
glaube ich, Motorradfahrer war es.
Und wir haben hier leider auf unserer Umgehungsstraße, ich sag mal, mindestens einmal die Woche,
ja, vielleicht alle 2 Wochen
einen vernünftigen
Unfall. Nadelöhr, muss man auch sagen, ja, dann in dem Fall.
Du fährst denn dann über München, aber ich weiß gar nicht, wie man
einfach. Du müsstest dann fahren, praktisch jetzt schon die notwendigen
ich glaube, das machen wir
sogar. Steingaden, Lechbruck, beim Bäuernburgen. Darüber
Umleitung musst du dann, von 20, 30 Kilometer.
Ja, so viel Umweg sind es nicht, aber du musst sie schon an der Stelle starten. Ja,
natürlich.
Ist vielleicht ein Umweg von 7 Kilometer. So, solange der Verkehr fließt, ist ja dann okay. Aber du musst es ja von der anderen Seite auch machen. Also von Weilheim kommen, dann hast du zum Beispiel wieder, von Weilheim kommen hast, also wenn die, ich habe jetzt gerechnet, wenn die von Füssen kommen, ja, dann wäre es nicht so schlimm, aber wenn die von Weilheim kommen, hast das Nadelöhr. Ja, und da bin ich bei dir, dann bist du bei 15 Kilometer.
Das ist Wahnsinn. Und das ist natürlich eine Riesendiskussion hier. Eine Riesendiskussion, und es kann keiner.
Aber es muss halt irgendwann gemacht werden. Irgendwann muss es gemacht werden. Also die Frage, wir reden ja auch immer von Infrastruktur, wobei wir vielleicht auch eher oftmals über die Bahn reden und über den nicht notwendigen Individualverkehr, und zwar zum öffentlichen Nahverkehr, da die Infrastruktur ausbauen. Jetzt wird mal wieder Straße ausgebaut.
Dann geht die Bahn mal wieder nicht, dann fährt wieder kein Zug, was wir auch schon ganz oft haben. Die Schüler kommen zum Teil gar nicht mit dem Zug nach Schongau rein, ja, weil einfach wieder mal keine Bahn fährt. Es ist eine reine Willkür, die da stattfindet. Die sind auch selber zu blöd, Personal, ich muss ehrlich sagen, zu blöd, so eine Bahnlinie am Laufen zu halten. Also ich muss doch auch noch Leute im Petto haben, die dann einspringen.
Ja, die Bahn macht sich besser. Die Bahn macht sich besser. Und jetzt sperren wir hier die Straße. Das Einzige, was wirklich solide, verlässlich ist, ist das Fahrrad, Leute. Das, ja, Fahrrad. Steigst du aufs Fahrrad um? Ja. Warum denn nicht?
Ja, ich finde es.
Wenn das die Message des Ganzen ist, hat es auch was Gutes.
Ja, wir wissen noch selber, was ist. Dann,
man muss es ja auch positiv sagen, sehen.
Dann bis Dezember, dann wird es noch rausverziehen, wahrscheinlich bis Januar, Februar, März, wie es halt immer so ist. Und dann ist das Ding ja 3/4 Jahr zu, und ich sehe da echt schwarz. Gell? Also,
dumm ist. Solange du nicht schwarz wählst, ist alles gut. Aber lass uns die halb positiven Nachrichten zum Umrüsten auf dem Fahrradverkehr verlassen, und lass uns ein Boot nehmen und über den Atlantik schippern.
Über den Atlantik in die USA. Da bleiben wir auch ein bisschen, oder? Ist gerade so schön. Da ist ein US-Gericht hebt ein Mordurteil auf. Da war eine Frau 43 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen. Man muss sich das mal vorstellen. Die Frau hat mit 21 Jahren war sie des Mordes angeklagt. Sie war damals unter starken Medikamenten, psychisch krank auch und man hat sie praktisch so lange bedrängt, bis sie dann auch wirklich dann gesagt hat, ja, sie war's, um der Todesstrafe zu entgehen. Und im Endeffekt kam jetzt raus, dass es einfach ein Polizist war, der damals diesen Mord begangen hat. Und aber der ist schon 2015 gestorben, der Polizist. Und ein Anwalt hat das Ganze wieder mal aufgeschraubt und hat gesagt, wir schauen jetzt mal nach, was da wirklich los war. Und jetzt kam raus, dass
sie wollten es halt damals vertuschen.
Ja, genau.
Sie
wollten es vertuschen. Und man sieht mal, das ist ja echt.
Du musst dir mal vorstellen, 43 Jahre. Wenn du jetzt sagst, sie war damals 21, dann ist sie 43 Jahre drauf, dann ist die jetzt 64.
Wahnsinn.
Und also ich möchte jetzt nicht zu sexistisch wirken, aber ich würde sagen, für eine Frau sind das die besten Jahre
gewesen.
Ja. Zwischen 21 und,
ja. Und 40
ja. Und 64.
Jahre. Ja.
Ist eine Hausnummer. Was ist da die richtige? Was machst du da als Staat?
Das ist meine nächste Frage jetzt gewesen. Die Amerikaner sind ja bekannt dafür, dass sie in so Fällen doch sehr, sehr viel
Entschädigung bezahlen. In Deutschland haben da eine Entschädigungsquote für zu Unrecht Verurteilte, die äußerst, äußerst niedrig ist. Ja. In Amerika läuft das ja ein bisschen anders. Aber das kannst du ja mit Geld nicht gut machen. Das kannst du nicht mit Geld nicht gut machen. Jetzt ist die ja psychisch von Haus aus nicht ganz fresh in dieses Gefängnis gekommen. Das macht ja was mit einem. Und da macht ein Jahr was mit einem. Und da machen 43 Jahre auch was mit jemandem. Das Leben, die haben einfach ein Leben zerstört. Schlicht und ergreifend. Die können der jetzt 100 Millionen geben und dennoch haben sie dieses Leben zerstört.
Und die Justiz hat es ja auch gewusst, dass da ein Polizist dahinter steckt. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Justiz hat da, obwohl sie es gewusst haben, dass es eigentlich gar nicht sein kann, trotzdem verurteilt. Das müsst ihr mal vorstellen. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was da rauskommt. Ich schaue mal, ob da irgendwas rauskommt in der Beziehung, was bezahlt wird. Ich gehe davon aus, dass sie mit Sicherheit sehr, sehr viel Geld bekommen wird. Also
ja, aber das Geld ist
ja, auch gesagt, ist
natürlich, in jedem Fall relativ.
Aber wir reden jetzt hier mal wirklich wahrscheinlich von 50, 60 Millionen,
ja, aber
die da sowas bezahlt werden. Das klingt jetzt alles recht schön, aber das ist schon Wahnsinn.
Ja, du musst ja dich in so ein Menschenleben dann reindenken und musst sagen, okay, was wollte so ein Mensch für sich haben? Er wollte vielleicht irgendwann mal eine Familie haben. Natürlich. Er wollte seine Kinder groß wachsen sehen. Er wollte ja einfach sein Leben selber gestalten. Und das ist alles.
Das ist die längste inhaftierte Unschuldige. Die längst inhaftierte Frau, die jemals, wie sagt man da, die am längsten inhaftiert war, unschuldig, so muss ich sagen.
Ist ja gut, ein gewisser Teil ist halt vorher schon zur Todesstrafe verurteilt worden, ja. Da waren sie nicht so lange inhaftiert. Ja,
das ist auch heftig.
Genau. Also das ist schon sehr, sehr bitter. Um auch da wieder das Positive rauszuziehen, ein Lob, dass man das dann auch nach dieser Zeit nochmal aufrollt und dem Ganzen neue Aufmerksamkeit gibt. Ja,
natürlich.
Also das zeigt ja auch, dass ein Rechtsstaat dann auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert, auch wenn er 43 Jahre nicht funktioniert hat. Das ist
echt krass. Aber lass uns was Positives kommen, also noch was zusätzlich Positives. Fußball, lieber Christian. Wir haben heute zusammen Fußball geschaut.
Mittlerweile bin ich auch angekommen im EM-Fieber tatsächlich. Ich hatte ja vor eineinhalb Wochen dann mal meinen Fernseher wieder aus dem Keller hochgeschleppt mit Mühe zum Eröffnungsspiel. Und ja, jetzt steht er immer noch, weil ich schaue auch echt gern Fußball.
Ich schaue auch.
Ich schaue tatsächlich auch gern Spiele, die mich auf den ersten Blick nicht interessieren. Schaue ich gerne.
Und die sind dann oft die interessantesten Spiele. Ja,
Türkei, ja? Georgien,
Wahnsinn.
Zum Beispiel. Was für ein Spiel.
Was für ein Kampf, was für ein Spiel.
Und ich schaue gerne Fußball. Ja, es packt mich, hat mich gepackt ja, und mich ich bin dabei.
Also mir läuft heute der Tag so aus, ich komme, wenn ich jetzt arbeiten muss oder Frühschicht habe, dann komme ich um 3 nach Hause, schalte den Fernseher ein und der wird dann erst um 23 Uhr wieder ausgeschaltet, wenn das letzte Spiel durch ist. Ja, und da, wie gesagt, Türkei, Georgien, unfassbar krasses Spiel, habe bestimmt der eine oder andere gesehen. Was ich noch viel beeindruckender finde, ist dann einfach auch, dass dann die Georgier und die Türken extrem geil gefeiert haben, alles ruhig geblieben.
Ja.
Die Stadien sind voll. Man merkt, Deutschland hat Bock auf EM. Ja,
richtig. Das
ist richtig. Auch Gastfreundschaft, wirklich alles da. Jeder freut sich, hier sein zu dürfen. Und das ist doch ein Wahnsinns-Aushängeschild. Und ich glaube, so hat sich jeder vorgestellt. Und mal schauen, was wir noch erreichen. Also heute ist 2-0. War so ein Alibi-Sieg, Kampf. durch den Kampf.
Ja, Kampf würde ich nur gar nicht so sagen. Nee, ich würde jetzt eher so sagen, es war ein Pflichtsieg
ja,
mit,
genau.
mit ein bisschen ja. Kampf.
Ja.
Mit ein bisschen Kampf, mit zurückkommen müssen, so nach den ersten Chancen. Und es ist auch nicht gut, wenn du jedes Spiel auch in der Gruppenphase überdurchschnittlich deutlich gewinnst und keinerlei Schwächen zeigst. Du musst dich auch mal ein bisschen durchbeißen. Ich glaube, dass das Spiel auch noch nicht war, wo du dich durchbeißen musst.
Nein, definitiv nicht. Also das
aber es schadet nicht, wenn du jedes Spiel 5-1 gewinnst.
Nein,
muss
nicht
sein.
Es war so ein Bestätigungsspiel der Form, die wir haben. Was ich auch ganz toll fand, ist, dass Nagelsmann wirklich 4 Leute ausgewechselt hat, aus auch Respekt vor den Leuten, die auf der Bank sitzen, ihnen zu zeigen, auch ihr seid genauso wichtig wie jeder, der am Anfang drauf gestanden ist. Und jeder hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Also ich glaube, da können wir noch was. Ich habe gesagt, Deutschland wird
da kann man was
Europameister.
Kann man mit voller Freude weitergehen. Wir sind jetzt schon über die Gruppenphase hinaus, was für uns keine Selbstverständlichkeit ist.
Das haben Sie heute gesagt, das erste Mal nach 12 Jahren.
Dass
wir 2 Gruppenspiele gewonnen haben. Oder wie
war das? Es ist wirklich, wirklich gut. Und es erfreut mich tatsächlich.
Nach 12 Jahren, das muss man sich echt mal vorstellen. Nach 12 Jahren. So, ja, also wir freuen uns jetzt, was da kommt. Wir hoffen, das Wetter spielt mit. Das wäre natürlich. Ja.
Wir haben heute auf der Terrasse geschaut tatsächlich und das war schön, muss man sagen.
Nee,
war
echt gut. Und ich freue mich jetzt drauf. Auf die restlichen Spiele. Morgen ein absolutes geiles Spiel. Wahrscheinlich, das könnte schon Viertelfinal, Halbfinalspiel sein. Italien, Spanien. Ich muss dazu sagen, Italien war ich maßlos enttäuscht. Gell? Spanien, gut, Kroatien, wenn man schaut, dass Kroatien heute gerade so gegen Albanien 2-2 gespielt hat, dann weiß ich auch, warum Spanien 3-0 gewonnen hat gegen Kroatien. Italien, muss ich sagen.
Italien hat bisher noch nicht wirklich überzeugt.
Das stimmt, England auch, die zwei auch so ein Not gegen Elend, das war also wirklich so gerade so.
Aber das sind auch so Mannschaften, die wo dann erst über solche Spiele ins Turnier hineinkommen müssen. Das ist das, was ich vorher auch gerade gesagt habe. Ist nicht immer zwingend gut, wenn du jedes Spiel so überdurchschnittlich deutlich gewinnst. Mag auch bei Belgien hat ja auch
ganz bitter
gestartet und
Halleluja.
Wobei auch am Anfang 2 richtig gute Chancen. Also wird sehr, sehr Frankreich interessant.
Hat auch noch nicht überzeugt. MAP mit gebrochener Nase wird auch interessant. Ich glaube, der wird das nächste Spiel wieder nicht machen, weil er ist das übernächste wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sofort wieder auf dem Platz steht.
Ich gehe davon aus, dass sie jetzt noch ein bisschen schonen. Die werden davon ausgehen, dass sie auch weiterkommen.
Gebrochene Nase. Ich habe jetzt gedacht, der liegt am Boden. Und dann denke ich mir, jetzt komm, jetzt steh auf. Das ist nicht so schlimm. Dann siehst du mal die Zeitlupe nochmal so. Dann
die Zeitlupe fand ich gar nicht so schlimm.
Nein, aber
du hast dann gesehen, das Blut am Boden.
Ja. Und denk, okay, da hat es doch eingeschlagen. Gell? Aber
natürlich bitter.
Ich fände es witzig, wenn er eine Turtles-Maske hat. Aber mal schauen, was rauskommt.
Die haben sie ihm schon hingelegt.
Was ich auch mal so.
Darf ich fragen, bist du ein Turtles-Fan?
Nö.
Okay, bist du mit Turtles nicht groß geworden, so richtig?
Doch.
Ninja Turtles.
Doch, aber war jetzt. Diese Kostüme haben mir nie gefallen.
Das sind ja auch Schildkröten, die müssen ja irgendwie ein bisschen.
Ich weiß nicht, ich war nie so Turtles-Fan. Ninja Turtles, nee.
Doch, ich schon tatsächlich.
Echt?
Leonardo war meiner. Das war der Blaue.
Das ist doch der einzige Name, den ich noch wüsste, Leonardo.
Michelangelo gab es noch, Raphael und Donatello.
Ja, dann bist du ja natürlich jetzt.
Raphael war der mit dem Messer, das war der Rote. Donatello war der mit dem Stock, das war der Lilane. Und Michelangelo, der Orange, der hatte diese. Wie nennt sich denn das? Zwischendrin eine Kette und dann zwei Stäbe. Keine
Chaco.
Ach, du bist der
Chaco.
Alter Kampfexperte.
Ja, ja.
Ja, und Leonardo mit 2 Schwertern natürlich, klar.
Was mir so ein bisschen aufstößt, ist bei der WM.
Ist das Splinter?
Okay, gut, ich bin schon wieder. Was mir ein bisschen aufstößt, was ich überhaupt kein Verständnis habe, also mir regt das total auf, dann hat man ein Spiel gewonnen und dann rennen irgendwelche Spieler immer zu den Tribünen hin und zerren dann ihre Kinder über andere Personen drüber und
um ihre Kinder
Phil Krug war das
in dem Fall, ja.
Um ihre Kinder auf dem Platz zu
kein tragen. Kein Verständnis.
Also ich weiß, warum muss man da immer die Kinder auf dem Platz zerren?
Ich kann das dir nachvollziehen, wenn du das Finale gewonnen hast. Dass du das dann auch, weil die Familie auch sehr viel dann
einstecken muss und zurückstecken
muss, dass du den Augenblick dann auch ein Stück weit mitfeiern und auch die Kinder, die wo dann in den prägendsten Jahren auch ihre Väter nur bedingt vielleicht haben,
ja, natürlich.
Das dann auch so ein bisschen mitfeiern können, ist finde ich absolut legitim. Für mich nachvollziehbar. Ja, aber nicht Spiel. Nach dem ersten Gruppenspiel finde ich das etwas verfrüht und auch nicht klug.
Ich habe gedacht, was macht der denn da im Eck oben? Und dann zerren sie das Kind da über fünf andere Köpfe drüber und dann.
Nein, der soll im Fokus bleiben. Was? Aus meiner Sicht soll der im Fokus bleiben.
Im Tunnel.
Im Tunnel. Er soll im Turniertunnel, im Turnierfokus bleiben. Und da muss halt, dafür verdient er auch viel Geld. Und
die Frauen dürfen ja dabei sein, gell? Die Frauen dürfen
ja das im Turnier dabei sein. Sofort unterbinden. Das würde ich sofort unterbinden.
Die Hormonbombe soll im Spiel platzen und nicht irgendwo im Bett, oder?
Sämtliche Ablenkungen würde ich da komplett wegnehmen. Wärst du
so jemand, der sagt, okay, also Frauen, war ja oft so früher in den Turnieren, dass dann die Frauen nicht mit durften?
Nein,
man durfte für mich ist einmal das, sehen.
Ja, das finde ich persönlich war jetzt auch dann die abstellen. Letzten Jahre nicht zwingend vom Erfolg geprägt, aber für mich ist es durchaus sinnvoller, weil es das Teambuilding stärkt aus meiner Sicht, wenn du einfach als Eingeschworener, in dem Fall Männerhaufen, oder ich würde es bei einer Frauen-EM, WM auch genauso handhaben, dass die untereinander ihr Teambuilding gestalten in dieser Zeit, um besser zusammenzuwachsen, dass einer für den anderen einspringt, was notwendig ist, und diese Ablenkungen, wie Frauen oder beim Frauenturnier Männer mit Kindern einfach da in dem Fall halt mal für eine gewisse Zeit raus sind. Mhm. Den Fokus bewahren, zusammenwachsen als Team, dann erfolgreich sein und dann ist es auch okay.
Ja.
Aber anders sehe ich es auch nicht. Ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sogar einen Friseur haben für alle.
Haben sie. Wir haben einen Friseur für
wirklich?
Alle. Ja.
Weiß ich gar nicht.
Einen Friseur für alle. Gibt es einen DFB-Friseur, der alle Haare schneidet.
Genau. Ich würde, dass jemand da zum Friseur noch irgendwo hinfährt, weil er meint, er braucht einen extra Haarschnitt. Ich würde persönlich sogar so weit gehen, dass ich jedem 3 mm Frisur schneide. Oder einen einfach Standardfrisuren für jeden, weil dieser Individualismus so viel Kraft auch raubt. Wie muss ich denn ausschauen? Was ist denn für mich dann auch auf Social Media das Ideale, was ich für eine Frisur habe? Nein, du hast eine 3 mm Frisur. Fertig. Ende Gelände. Komm klar damit. Konzentriere dich auf deinen Sport und nicht auf deine Frisur.
Ja, eben sie auch so.
Sämtliche Social Media Kanäle sowieso abgeben, das Handy auch weg und einfach Fokus. Aber Gott, mich fragt ja keiner.
Ja, eben.
Aber Grüße gehen raus an Julian. Vielleicht kannst du es dann zur WM umsetzen.
Der auch unseren Podcast natürlich hört, als Landsberger. Gell?
Ja, ist ja Regionalpodcast.
Ja, ganz klar.
Aber er hat ja Verbesserungsvorschläge haben.
Ja. Aber lass uns vom Fußball weg, oder?
Ja, absolut.
Ja, ist auch. Komm mal was zu Erfreulichen. Ab Juli, lieber Christian, müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge eine Blackbox haben.
Ist für mich etwas strange, aber ja.
EDR, also ein Event Data Recorder, wird jetzt Pflicht. Das heißt, wenn ihr euch jetzt ein neues Auto kauft, dann ist es mit da drin und der zeichnet halt Sachen auf, wenn es zu einem Unfall kommt. Also nicht.
Er zeichnet es immer auf, aber speichert es nur dann,
wenn es zu einem Unfall kommt. Und das heißt, du hast angeschnallt, Lenkradeinschlag, alles, was dazugehört, Beschleunigung, Gaspedal wird ausgewertet. Die Umfrage hat jetzt ergeben, 54% sind damit nicht einverstanden, die finden es gar nicht gut und 31% finden es gut. Wie findest du sowas?
Ich finde sowas erstmal unnötig tatsächlich auch. Weil es wieder mal Dinge ist, wo du verbauen musst, wo das Fahrzeug wieder teurer machen, wo du.
Aber davon abgesehen mal, dass man eventuell Unfälle aufklären kann, wo unberechtigterweise jemand beschuldigt worden ist und dann durch den Datarekorder vielleicht rauskommt, der hatte gar keine Schuld, weil man natürlich dann die Events natürlich gegenseitig vergleichen kann, der verschiedenen Autos. Ich finde es grundsätzlich.
Ja, da hast du einen, der hat es, dann hast du einen, der hat es nicht.
Ja, Gebrauchtwagen übrigens müssen nicht nachgerüstet werden, sondern das ist jetzt nur bei Neuwagen. Ich weiß noch nicht, wie dazu stehen, muss ich ehrlich sagen. Ich fahre jetzt auch ein Auto, was jetzt nicht ganz ohne Aufzeichnung läuft, sage ich mal. Da ist ja auch mit Dashcam, wir können auch Dashcam-Videos, können zum Beispiel bei Tesla geordert werden von der Polizei oder Staatsanwaltschaft. Das ist nicht so, dass eine Dashcam zeichnet ja auch permanent auf. Und bei Unfällen speichert es automatisch.
Also aus dem Bauchgefühl raus würde ich sagen, eine zu große. Also erstens mal, dass du das alles verbauen musst, dass es alles Geld kostet, dass es alles Gewicht ist, dass es alles ja auch Ressourcen sind, die du verbauen musst.
Gewicht, glaube ich, macht das Wort.
Dann nennen wir es Ressourcen, die du dafür halt verbrauchst.
Aber um den Gerechtigkeitswillen her, um zu sagen, der ist jetzt damit 200 lang gerast.
Ja, ich vergleiche das jetzt, bleib mal bei der, oder geh mal wieder zurück zur Europameisterschaft oder zu den Fußballspielen. Eine hundertprozentige Gerechtigkeit wirst du ja eh immer nie hinbekommen. Mhm. Auch aufgrund dieser Dinge nicht, weil die musst du ja auch interpretieren.
Aber vielleicht diese kommt Dinge. Man mehr an die Gerechtigkeit ran. Das ist ja das Entscheidende. Ist auch eine Versicherungssache. Wenn einer ständig mit 200 durch die Gegend fährt und crasht seine Kiste und dann heißt der andere war so schnell oder keine Ahnung. Ich meine, das ist ja auch ein Gerechtigkeitsding.
Ja, aber das kannst du ja bisher auch aufgrund des Bremsweges und aufgrund dessen, was passiert, kannst du ja auch ganz gut abschätzen. Also deswegen, ich meine, es ist der Lauf der Zeit, den darf man sich jetzt auch nicht verschließen, dass du sagst, okay, das ist halt jetzt die einfachste Möglichkeit vielleicht auch, dass der Gutachter nicht 4 Stunden vor Ort sein muss, um die Lechtalbrücke zu sperren, sondern wenn das alles mal durch ist, vielleicht nur 1 Stunde. Aber ich bin da bei denen, die wo sagen, das ist eigentlich nicht notwendig.
Ich sehe es eigentlich nicht so kritisch wie du. Ich sehe es eigentlich eher, wie gesagt, auflösend vielleicht auch, eher auflösend, schneller auflösend, auch dass Versicherungssachen besser geklärt werden können, schneller geklärt werden können, aufgrund von diesen elektronischen Überwachungen, dass, weil, weißt du selber, wie das ist, du hast einen Unfall und wartest dann ewig auf Zahlung der Versicherung, weil Situationen noch nicht geklärt sind, vielleicht hilft es dazu und trägt dazu bei, dass Sachen einfach gerechter und auch vor allem schneller bearbeitet werden.
Das ist ein Optimismus, den ich jetzt nicht zwingend teile, aber nicht ich hab da jetzt Aqua vehemente Meinung, wo ihr sagt, das ist, ich bin da absolut dagegen, ich bin da jetzt vielleicht so 65% dagegen, zu 15% dafür und den Rest, kann ich nicht einschätzen, habe ich mich zu wenig damit beschäftigt.
Ja, mal schauen, was passiert und vor allem, wenn wir dann zum ersten Mal erfahren, wenn sowas ausgewertet wird oder dass man das herangezogen hat, wie sieht es dann?
Ja, brauchen das Motorräder dann auch, wenn ich fragen darf?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Sicherheit auch für Motorräder gilt.
Weil bei Motorräder würde das dann schon auch Sinn machen. Weil wenn ich mir jetzt das anschaue, unabhängig davon, dass ich von wahnsinnig vielen Motorradunfällen lese und es auch für mich mittlerweile sinnvoll ist, dass ich gar nicht mehr Motorrad fahre und auch die Jahre, wo ich gefahren bin, eher immer hinten rum gefahren bin, also eher so, wie man normal Fahrrad fährt, Motorrad gefahren bin. Wenn du jetzt anschaust, was es alles am Motorrad Unfällen gibt und wie viele Leute da jetzt auch, wenn du jetzt das so alles liest, versterben. Ich schaue ja auch ab und zu durch, auch auf Polizeireport und diese ganzen Dinge, also bei uns im Landkreis auch oder bei den Schongauer Nachrichten zum Beispiel und überlege ja auch vielleicht für einen Podcast für unsere neue Kategorie und da kommen so viele tragische Dinge zustande, nur wegen Motorradfahrern, also nur in Anführungszeichen, dass es dafür schon auch sinnig wäre, einfach schon allein auch deshalb auch da vielleicht die Schuldfrage zu klären, wenn du jetzt dabei schon bist, weil da enden sie halt dann leider auch oft meist tödlich, sehr tödlich und da bist du dann auch bei dem, da sind wir jetzt dann auch wieder in einer Bewältigung von Trauer und von Verantwortung, die dann auch vielleicht der Autofahrer bei sich sieht, die er vielleicht auch gar nicht hat, weil der Motorradfahrer einfach vielleicht auch 130, 140 gefahren ist, was beim Motorrad auch echt schnell passiert. Mhm. Das merkst du ja, wenn du mit dem Auto fährst und dann überholt mal schnell einen Motorradfahrer. Das geht ja auch leicht. Ich bin selber Motorrad gefahren. Gehst einmal aufs Gas bis bei 140. Und dann auch vielleicht bei einem unfallbeteiligten Autofahrer vielleicht auch zu sagen, okay, du konntest da jetzt auch gar nicht so viel machen, weil der war mit 140 unterwegs. Wäre für den Autofahrer dann auch wieder eine, vielleicht auch zumindest eine leichte Gewissensberuhigung, dass er mit dem Fall, dass da jemand ums Leben gekommen ist, auch vielleicht ein bisschen besser umgehen kann. Zu sagen, nee, okay, ja, klar. Also ich kann, wie gesagt, ja, blödes Thema, aber wenn dann auch für Motorradfahrer, würde ich jetzt sagen.
Okay. Christian, lass uns mal, wir haben ja momentan sehr viele Unwetter und
richtig.
Man spricht ja darüber, über eine verpflichtende Elementarversicherung. Ich selber habe eine Elementarversicherung, aber einfach, weil sie einfach günstig ist, ja, bei meiner Versicherung und in komplett angeboten über mehrere Versicherungen beim gleichen Anbieter, sage ich mal, die von Haus aus wirklich günstig wird. Also ich zahle, ich habe extra gewechselt, weil die waren mir einfach zu teuer. Ich bin, war nicht gewillt, da zum Teil 300 Euro, 400 Euro im Quartal zu zahlen. Habe deswegen gewechselt. Aber Buschmann, unser
FDP-Minister.
Genau. Und der spricht jetzt aus dafür,
dass... Was ist er? Verbraucherschutz, oder?
Nein, Justizminister.
Buschmann ist Justizminister.
Und der spricht sich...
Nein, Verbraucherschutzministerin dabei.
Nee, und okay, der spricht Gott, jetzt dafür aus, dass jede Versicherung praktisch dem der Person oder Hausbesitzer ein Angebot machen muss. Sie sprechen sich nicht dafür aus für eine Verpflichtung. Und das finde ich jetzt fast ein bisschen kritisch, weil wenn man in andere Länder schaut, wie jetzt zum Beispiel Frankreich, Italien oder Spanien, ich nehme jetzt mal hauptsächlich Frankreich her, wo diese Elementarversicherung Pflicht ist. Das heißt, du musst diese Versicherung abschließen. Und wenn das alle machen, ist die natürlich unheimlich billig. Ja, das heißt, ich glaube, eine Elementarversicherung in Frankreich, glaube ich, kostet im Jahr, glaube ich, muss jetzt lügen, um die 50, 60 Euro. Also wirklich super billig. Wir sprechen natürlich jetzt über Hochwasser, ja, also Elementarversicherung, Hochwasser, alles was
Hagel,
alles was damit zu beiträgt. Und die haben es richtig gemacht, die haben es verpflichtend gemacht für jeden.
Mein Feuerzeug funktioniert nicht richtig.
Ja, kann ich nichts dafür. Hört auf zu rauchen.
Das geht nicht.
Das geht nicht. Ja, dann lass es doch einfach. Muss jetzt nicht rauchen. Und wenn man jetzt nach Deutschland schaut, das heißt, dieses Angebot, was wir dann erhalten werden, ist dann wahrscheinlich so hoch, dass jemand sagt, nee, also wenn das Angebot ist so hoch, das kann ich mir gar nicht leisten, so ungefähr. Wenn man natürlich umrechnet, was am Haus kaputt gehen kann, ist es wahrscheinlich günstig. Aber wie gesagt, meine Versicherung war 380 Euro im Quartal. Das ist dann schon...
Das ist eine Hausnummer.
Das ist eine richtige Hausnummer. Und war da auch nicht mehr gewillt und bin jetzt runter auf ich glaube, 100 Euro. 100 Euro im Quartal.
Ja. So, wenn, es gibt ja da auch verschiedene Ansätze. Das, wenn ein FDP-Minister kann natürlich nur schwer eine Verpflichtung bezüglich Versicherungen vorschlagen, weil dann ist die Hotelier-Debatte der FDP unter Schwarz-Gelb damals, wo ja, ihr macht ja nur was für euer Klientel, die Versicherungsmakler und so. Also gar nicht ganz einfach. Aber ich kann deinen Punkt verstehen, Patrick, dass du sagst, okay, es gibt Regionen, in denen die Gefährdungen höher sind und es gibt Regionen, in denen die Gefährdungen niedriger sind. Und wenn du es verpflichtend für alle machst, müsstest du ja fast auch so einen Faktor mit reinnehmen, dass die Leute, bei denen die Gefahr höher ist, dann auch ein Stück weit weniger zahlen, wie sie zahlen müssten, wie sie jetzt zahlen müssten und die, bei denen die Gefahr einfach nicht vorhanden ist.
Versuchen wir
von Hochwasser.
Als Beispiel, versuchen wir ein Haus zu versichern, was nahe eines Flusses oder Baches liegt. Ja.
Genau, der wohl schon viermal übergelaufen ist.
So, und das ist fast nicht mehr bezahlbar.
Genau, ja? Richtig. Und da müsste, wenn man es verpflichtend macht, müssten da Komponenten da sein, dass dann der wo in München im vierten Stock ist, anteilig Versicherung ein Stück weit solidarmäßig da auch einen Teil mit beiträgt. Und das ist eigentlich, wie du sagst, wenn es verpflichtend wird, auch fast schon gedeckelt wird ein Stück weit. Natürlich. Und dass jeder, dass es solidarisch gehandelt wird. Dann könnte ich dem sogar ein Stück weit mitgehen, weil dann hast du recht, dass es dann günstiger wird.
Ja, aber so wie es jetzt hier beschlossen wird oder beschlossen werden soll, macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Einfach, dass die Versicherung das Angebot macht, dann sind wir da, wo wir jetzt sind. Es bleibt teuer und keiner macht's. Also ich bin immer noch für die Verpflichtung, wie gesagt, angepasst. Als Solidarversicherung, was ich, 20 Euro im Jahr zahlst du, weil du im vierten Stock wohnst, als Solidarversicherung, genau. Ja. Und aber wie gesagt, also ich bin da wirklich nicht begeistert über das, was da besprochen wird. Und diese Angebotspflicht macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, also wenn wenn Verpflichtung, dann müsste da eine Solidarkomponente sein.
Du hast mit Sicherheit eine Wohngebäudeversicherung, oder?
Ja, aber.
Und Elementarversicherung?
Ach, frag mich solche Dinge nicht. Also nicht, weil ich sie nicht beantworten will. Ich würde sie beantworten, wenn ich es wüsste. Aber
musst du doch wissen.
Ich bin ja froh, wenn ich meine Steuererklärungen hinbekomme. Und den restlichen Schreibkram, der ist glücklicherweise da nicht in meiner Hand. Was auch, nicht, dass ich mich damit nicht auskennen würde, aber ich will mich damit auch nicht beschäftigen.
Über 60% der Deutschen haben keine Elementarversicherung. Ja, also da muss man sich doch Gedanken machen und mal schauen, vielleicht
entscheidet. Was ich weiß, dass ich keine Hausratversicherung habe, das habe ich nicht.
Weil?
Weil ich es nicht als notwendig erachte.
Okay. Na gut. Muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er genau braucht. Was
also, braucht, ja. aber elementar könnte schon sein, aber sicher bin ich mir da auch nicht.
Vielleicht checkst du mal deine Versicherung durch, um vielleicht da ein bisschen auf Stand zu kommen, weil wie gesagt, die Unwetter werden ja nicht weniger, sondern es wird ja immer mehr mittlerweile und auch vor allem gleich richtig heftig immer. Also nicht nur so ein bisschen, sondern gleich mal richtig.
Du merkst das ja bei uns, also mein Garten hat zweimal dieses Jahr schon wieder verhagelt tatsächlich. Merkst du an meinem Gemüse zum Beispiel?
Dann kannst du die Hausrat.
Ja, aber ist das auch für Brokkoli Staub?
Ja, natürlich. Natürlich, okay. Selbstverständlich.
Brokkoli
ja,
und
ja, den Mangold hat es hergenommen. Das ist, war gar nicht ganz ohne.
Ja, alles. Trampolin, Rasen, alles, was du so hast, kannst du Hausratversicherung da melden. Ja, oder okay. Der
Wohngebäude nichts Besonderes. Nee. Also, Christian, wir bleiben wir gehen nochmal in die USA rüber. Und,
aber wir könnten, lass uns diesmal nicht das Motorboot nehmen, sondern wir segeln.
Wir segeln?
Ich würde sagen, wir segeln.
Dann, wo segelst du denn hin?
Washington.
Ja, die Frage, die sich gerade die ganze USA stellt, wir müssen auf Trump schauen, ja? Und die Frage
ist. Natürlich, klar. Patrick, wenn du von, beim ersten Mal Amerika, wo ich bloß die Überleitung, weil da Amerika steht, dachte ich eigentlich schon, dass du auf Trump willst. Aber dass Trump nochmal kommt, sehr schön, Patrick, sehr schön. Was steht denn an wieder mal?
Ja, also Melania Trump, seine hübsche Frau, ja. Man spekuliert, ob sie sich jetzt scheiden lässt oder nicht. Wir müssen dieses Boulevardthema aufgreifen, weil natürlich Melania Trump zu jeder Zeit politisch und finanziell ruinieren kann. Wann immer sie will.
Ja, ist eine Frau, wo ein Mann verheiratet ist, also generell.
Und die Frau hat ja nur wirklich, die ist genug gedemütigt worden, die hat wirklich viel einstecken müssen und sie hat die Macht dazu, ihn komplett von heute auf morgen
einzustampfen. Hat fast jede Frau bei, wenn sie verheiratet ist, beim Mann.
Ja, aber bei Trump ist noch ein bisschen was anderes. Da ist dann nochmal ein bisschen mehr als nur Politik dahinter, ja. Und man muss ja auch schauen.
Warum soll sie sich jetzt scheiden lassen? Weil sie hat ja schon sehr viel hingenommen.
Trump hat ja Geburtstag gehabt, hatte die größte Geburtstagsfeier seines Lebens gefeiert. Fast schon ein bisschen, wie sagt man denn da, überzogen, oder? Kann man das sagen? So ein bisschen drüber?
Ja, aber Trump-mäßig halt.
Trump-mäßig, ja. Also von einer riesen Geburtstagstorte, wo er praktisch auf der Torte oben als Golfer steht mit einer American First Cuppy. Also richtig. Ja,
wunderbar.
Völlig abgegleitet.
Auf Goldsockel.
Und vor allem, weil ihm so viele gratulieren wollten, hat er irgendeine Halle gemietet. Und weil er natürlich finanziell wirklich knapp bei Kasse ist, waren da über 5000 Menschen, hat von jedem $35 Eintritt verlangt und für die ganz vorne stehen wollten, sogar $65 Eintritt verlangt.
Patrick, wenn ich aber ganz ehrlich sein darf, wenn ich das mit Konzerten vergleiche, ja, von den Konzertpreisen, die wir mittlerweile haben, die astronomisch hoch geworden sind, ist das eigentlich gar nicht so teuer. Also so viel Geld kommt da nicht rein. Oder? Ja,
aber, muss man ehrlich sein. Also, aber er braucht ja jeden Cent. Er braucht ja jetzt jeden Cent.
Ja, weil er bloß die Unkosten von der Torte gedeckt haben. Nee, was, Marzipan oder war das? Was war das?
Ja, Marzipantorte. Ja, schon. Keine Ahnung. Also irgendwas.
Musste man die essen oder konnte man die auch verweigern?
Ich weiß nicht.
Magst du Marzipan?
Nee, ich hasse Marzipan. Ich kann sie ausstehen, gell?
Also ganz guter Marzipan, richtig guter Marzipan, den esse ich tatsächlich auch gerne, aber den gibt es auch selten. Sind Standard-Marzipan ist auch nur wenig. Früher macht er den überhaupt nicht, mittlerweile ein bisschen.
Und hat Trump gefragt, hat er seine Frau jetzt doch super gedemütigt und ob das jetzt vielleicht irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
Darf ich bei dem Gedemütigten nur kurz rein? Man muss ja wissen, dass dieser Faktor dieser Prostituierten, der wo jetzt diese Zahlungen gemacht hat oder diese Schweigegeldding, wo jetzt verurteilt wurde, dass das zur Zeit passiert ist, wo sie schwanger war.
Ja, natürlich. Zweimal. Also ja. Sie ist ja nicht nur Stormy Dingsbums da, sondern auch noch eine andere Pornodarstellerin, die steht ja auch noch im Fokus, dass er da auch noch sie betrogen hat, während sie hochschwanger war. Genau. Und
das war ja nicht irgendwie zu einer Zeit, wo er vogelfrei war, sondern das war ja
Genau. Und man hat ihn jetzt gefragt, ob das irgendwelche Auswirkungen haben könnte auf die Affären auf seine Ehe mit seiner Frau. Und daraufhin hat er gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Was glauben Sie, wie lange ich auf dem Markt sein werde? Nicht lange.
Ja, das ist aber auch geil. Also das wäre ja schon fast ein logischer Beziehungstipp von mir. Du kannst ja nur so reagieren. Alles andere wäre ja Zeichen von Schwäche und ist nie klug als Mann. Somit ist die Antwort, wenn ich sie ihm hätte raten müssen, wäre sie genauso ausgefallen.
Und warum die Gesellschaft darauf kommt oder auch die Presse ist, weil natürlich zu seinem Geburtstag hat jeder gratuliert. Also seine Kinder und mit ich lieb dich Papi und was der Geier alles und alles super. Und die einzige Person, die ihm nicht gratuliert hat, war seine Frau.
Aber die hat ja gerade gekocht für ihn.
Die
hat
nicht gekocht. Die kocht innerlich, ja. Das kann ich da mal sagen. Und das lässt natürlich jetzt alle ein bisschen stutzen. Und auch die Frage hin, ob sie ihr Mann nicht zum Geburtstag gratulieren will, hat sie eigentlich nichts gesagt, bis umgedreht ist gegangen. Finde ich auch berechtigt, also so eine Reaktion. Und man fragt sich doch eh schon die ganze Zeit.
Ja, aber die Fragen waren ja.
Ist die denn noch mit ihm überhaupt noch zusammen? Wie soll sich auszahlen lassen? Die sollen ihn komplett ruinieren, ja, und einfach auszahlen lassen, damit ist vorbei.
Die Fragen waren ja schon bei Amtsantritt von ihm damals da.
Ja, ja.
Und bei all ihren bisherigen öffentlichen Auftritten hatte sie von Haus aus schon ein sehr distanziertes Verhältnis. Zumindest also, nach außen wirkend.
Kennst du das Ding da, wo sie die Hand weggeschlagen
hat? Ja, genau, zum Beispiel. Er wollte die Hand und sie hat sie weggeschlagen. Ja. Ja, genau. Also Trump wird sagen, Weiber halt. Aber ich würde sagen, wie gesagt, die Gerüchte gibt es immer und die gibt es auch überall, die gibt es auch bis
ja. Was Trump auch gemacht hat,
wir müssen auf Biden
sehr gelassen. Es gibt ja von Biden so ein bekanntes Video, was gerade in den Medien rumsaust, beim G7-Gipfel in Italien, dass da ein Fallschirmspringer landet und alle schauen zu dem Fallschirmspringer hin, die ganzen Staatschefs und auch die Italienerin, wie heißt es, Meloni.
Die Nazi-Braut.
Genau, und nur Biden steht komplett abgewandt, schaut in eine andere Richtung und Trump hat es verkauft, als dass dieser apathische Mann irgendwie nichts mehr mitbekommt und einfach nur dasteht. Ja, so.
Und in eine andere Richtung winkt. In eine
andere Richtung winkt, ja. Und keiner weiß, warum. Und dass der Meloni kommt und ihn praktisch wegzieht, das hat sie ja wirklich gemacht. Aber jetzt, wenn man sich das ganze Video anschaut, ist nämlich der ganze Schwindel nämlich aufgeflogen. Wenn man sich das ganze Video anschaut, dann steht Trump da, weil er neben ihm noch zwei andere Fallschirmspringer runterkommen und er sich mit denen unterhält. Ja, und das haben sie einfach weggeschnitten. Und haben gesagt, er steht komplett apathisch da.
Und winkt den Bergen zu.
Ja, und das hat Trump jetzt schon ganz oft gemacht, weil er halt, glaube ich, seine Fälle gerade so ein bisschen davon schwimmen sieht.
Nein, gell? Patrick, das ist nicht Fälle davon schwimmen sehen, das ist seine grundsätzliche Art von Medienarbeit.
Medienarbeit, ja.
Es war ja auch bei seinem ersten Wahlkampf nicht anders. Der hat immer nur Teile gezeigt und da braucht man eine gewisse Medienkompetenz, um das dann aufzuarbeiten. Das Schlimme ist, da bist du das dann, das ist wie auch in jeder Diskussion mit solchen Leuten, die auch so argumentieren, bis du das dann aufgeschlüsselt hast und feststellst, okay, Biden hat ja auch mit welchen gesprochen und hat in die Wüste gewunken, kommt schon das nächste Video, kommt schon das nächste. Das ist wie wenn du dich mit Nazis unterhältst oder mit AfD-Wählern, also mit Nazi-Wählern und du sagst, okay, dieses und dieses Problem und dann widerlegst du dieses Problem, dann wird nicht festgestellt, okay, da möchtest du recht haben, nein, dann kommt das nächste Problem. Dann kommt das nächste Problem. Und dann kommt immer wieder das nächste. Naja. Und es kommt immer wieder mit Halbwahrheiten, Halbwahrheiten. Auch in jeder Diskussion. Und das ist medial sehr, sehr klug von Trump, weil es wirkt ja. Es wirkt ja.
Natürlich.
Es erreicht ja seine Leute.
Ja, aber es erreichen dann auch diese Fälschungen, erreichen dann auch die Presse wieder, die dann einfach sagt.
Ja, aber bis dahin ist es geprägt. Bis dahin ist es geprägt, Ankertheorie.
Ja.
Bis dahin ist es, was ja auch den, ja, wo wir uns auch alle hinterfragen müssen, was unsere Medienkompetenz angeht
und natürlich.
Wie wir uns auch von Bildern, die vielleicht
von KI erzeugte Bilder, die Situation ganz anders darstellen.
Das kommt ja noch dazu. Ja, das kommt jetzt dann in Belgien noch dazu. Mhm. Aber wir haben ja auch selber, wenn du jetzt schon allein was die Bildzeitung teilweise macht, die macht es ja ähnlich. Die macht ja auch immer nur kleine Frequenzen aus ja. einer Wortmeldung, jetzt auch wenn es zum Beispiel um Scholz geht, eine kleine Frequenz, dass der das alles vielleicht nachher nochmal einordnet, spielt überhaupt keine Rolle.
Nein, das stimmt nicht, weil er sich gar nicht daran erinnern kann. Also das stimmt so nicht. Ja,
ja aber du,
das stimmt alles, was über Scholz gezeigt wurde.
Okay. Wie gehandelt wird es vorher? Ja, also, okay, ich sag's ja nur. Also da darf man schon immer dazu neigen, sich das im Ganzen anzusehen, um dann festzustellen, es ist gar nicht so dramatisch. Das wurde einfach blöd geschnitten.
Ja, bei Scholz, ich hoffe ja mal, dass irgendwas geschnitten ist, aber bei Scholz ist leider nichts geschnitten. Das ist das leidige Problem daran. Aber gut.
Na, sehe ich zwar anders, aber
ja, das mal ja. Ja, gut.
Es geht auch um alle anderen Politiker.
Ja, ist ja klar. So. Gut. Wir haben noch ein Thema, Christian, was ich noch aufgreifen will, und zwar ist es die Softdrinksteuer.
Ich habe auch noch ein Thema, wo ich aufbringen will.
Ah, das ist keine Softdrink.
Das ist kein Softdrink. Das ist
kein Softdrink, nein. Fällt auch nicht unter die Softdrinksteuer, die kommen soll. Es geht darum, die neuen Bundesländer würden sich wünschen, dass eine Softdrinksteuer geschaffen wird für nach britischem Vorbild. Das heißt, alles, was mit Zucker versetzt ist, soll praktisch besteuert werden, dass also teurer gemacht werden, auf gut Deutsch, dass die Leute weniger Zuckerwasser kaufen.
Finde ich gut.
Finde ich super gut.
Finde ich gut, weil wir haben eine Steuer auf Alkohol, wir haben eine Steuer auf Tabak, wir haben bald eine Steuer auf Gras wahrscheinlich. Also es macht einfach nur Sinn, bei einem Suchtmittel, die Droge Nummer 1 in Deutschland ist Zucker.
Ja. Hat man schon mal gehabt, gell?
Genau. Und daraufhin eine Steuer zu erheben, ist einfach nur klug, nicht im Sinne der Staatseinnahmen, sondern im Sinne der Gesundheit unserer BürgerInnen.
Innen.
Wollte mal wieder gendern in diesem Podcast.
Und England hatte das 2018 schon gemacht und hatte stufenweise Steuer auf zuckergesüßte Getränke eingeführt und die nach Höhe des Zuckergehalts sozusagen besteuert werden. Und das hat auch wirklich gewirkt. Also das ist massiv.
Ich glaube, mit Ausnahme von Coca-Cola sind alle runter. Mhm. Coca-Cola hat, wenn überhaupt, reduziert, weil Coca-Cola lebt von diesem Zuckerschock als Erlebnis zur Energiegewinnung. Für dieses Gespür, davon leben sie. Aber der Rest, auch von der Coca-Cola Company, wie zum Beispiel Fanta, das ganze Zeug, haben sie reduziert.
Nee, also es hat drüben gefruchtet. Wie gesagt, es wurde wesentlich weniger eingekauft. Oder wie sagt man da?
Ja, sie haben teilweise auch in den Getränken einfach den Zucker runtergenommen.
Genau.
Und daraufhin wurden sie gar nicht unbedingt viel teurer, aber gesünder.
Genau, so ist es. Und würde ich sehr begrüßen. Das ist eine große Diskussion, die jetzt in Deutschland wahrscheinlich losgehen wird. Wir sind natürlich wieder immer die Ersten, die darüber sowas berichten. Und ich kann nur hoffen, dass da nicht nur die neuen Bundesländer dafür sind, sondern auch alle anderen Bundesländer, dass sich das geschlossen.
Ich persönlich wäre ja sogar dafür, wenn ich ehrlich bin, das ganze Zucker generell zu besteuern, nicht nur in Softdrinks, sondern auch in
Süßigkeiten.
All diese Dinge, wie zum Beispiel auch Ketchup. Es gibt Ketchup, der hat deutlich weniger Zucker und schmeckt genauso.
In Dänemark
zum Beispiel.
In Dänemark haben sie es auch gemacht. 2012 wurde wirklich sehr stark erhöht die Steuer, und es tranken dann auch weniger Menschen zuckerhaltige Getränke oder extrem süße Getränke. Wurde aber dann 2014 wieder abgeschafft, weil die dänische Regierung den Verwaltungskosten nicht mehr nachgekommen ist. Es war einfach zu teuer. Was ich jetzt natürlich Blödsinn finde, weil wir sparen ja unheimlich viel Geld dann
im Gesundheitswesen.
Genau. Und dann, warum soll das dann abgeschafft werden? Also da hat sich Dänemark jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, auf gut Deutsch.
Dafür mit Zucker
bekleckert. Dafür mit Zucker, ja. Aber ich würde es begrüßen, und ich hoffe, dass sowas kommt, weil, wie gesagt, das ist echt was da.
Also für mich ist es der erste Schritt, wenn es so kommen würde, fände ich erstmal gut. Ich finde eine Besteuerung oder eine man muss es ja mal so sagen, Besteuerung heißt ja immer mehr Ausgaben für BürgerInnen. Aber ich möchte ja sagen, dieses Geld kannst du ja verwenden, um andere Dinge quer zu subventionieren. Das wäre natürlich aus meiner Sicht dann die Konsequenz. Gesunde Lebensmittel, vielleicht die Mehrwertsteuer auf Gemüse runterzumachen zum Beispiel. Also du musst ja darin als Staat nicht klassisch Gewinn machen, du kannst ja dafür gesunde Lebensmittel günstiger machen. Das wäre jetzt dann natürlich die, aus meiner Sicht dann auch die Konsequenz, damit auch der Lerneffekt zu einem gesunden Leben größer wäre.
Genau.
Um nicht zu sagen, okay, wir ziehen den Leuten jetzt das Geld aus der Tasche, sondern wir fördern dafür
Wenn wir
Brokkoli.
Erziehen, Wir ziehen einfach die Leute zur gesünderen Ernährung, ganz ja. einfach. Ja, und auch, und ich finde, es sollte auch immer nicht nur hinten draufstehen, sollte wirklich vorne gleich knallhart draufstehen, wie viel Zucker da drin ist oder wie will man es bemessen, an Würfelzucker oder keine Ahnung, oder wie es man mit Cola früher gemacht hat. Man hat gesagt, in einem Liter Cola sind 40 Würfelzucker drin oder sowas.
Genau.
Dass man sowas einfach von Haus aus schon gleich vorne draufschreibt, dass einfach der Bürger oder die Person selber sagt, ist mir zu süß, ja, oder ist mir zu viel Zucker.
Vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig. Und wie gesagt, dann auch über den Softdrink hinaus bis hin zum Ketchup. Hm.
Christian, lass uns noch zur Europawahl schauen.
Warum sind wir uns da so einig?
Ja, ich weiß,
nervt mich ja schon wieder.
Echt, das ist ja wie manchmal nervig. Gemeinderat, das ist ja auch furchtbar. Aber lass uns zur Europawahl schauen, Christian, und wir suchen nach Spitzenpersonal. Und
ich kann jetzt schon sagen, das ändert sich. Also zumindest im Gemeinderat.
Ja, okay. Und
Grüße gehen raus.
Man spekuliert über eine zweite Amtszeit von der Leyen, die momentan, so wie es dargestellt wird, alternativlos ist. Jetzt muss ich mal fragen, Christian, du kennst ja aus, ich bin da überhaupt nicht so mit dem Europa-Dings, wie vor allem wie die ganzen Spitzenpolitiker praktisch gesetzt werden. Was muss man dann da verhandeln? Ich habe nur gelesen, von der Leyen, ja, wenn man aber Sachen zugesprochen bekommt und man verhandelt hier, und das ist ja schon fast schon wie so
wie im türkischen Basar.
Ja, ehrlich.
Es ist tatsächlich auch.
Bundeskanzler wählen wir ja praktisch, wir wählen unsere Partei, die einen Bundeskanzler
stellt. Du darfst es ja so vergleichen wie zum Beispiel die Ampelregierung, wie sie entstanden ist, oder auch damals eine Regierung mit der FDP, die dann mit aufgrund der FDP oder eine Koalition mit der FDP, die dann gescheitert ist, weil die FDP nicht mitmachen wollte. Das ist ja auch wie im türkischen Basar. Also du darfst es so vergleichen wie eine Koalitionsfindungsphase zurzeit. Wie wir es in Deutschland haben. So ähnlich ist es auf Europaebene. Du hast die EVP als konservative Regierungskraft, die Stärke, die gewonnen hat, die Stärke gezeigt hat aufgrund des Wahlergebnisses, und die braucht jetzt aber noch ein paar Stimmen und die muss sie sich von woanders holen. Und jetzt die Frage, wo holt sie es her? Vom rechten Lager, Meloni-mäßig, oder holt sie sich's von potenziell den Sozialdemokraten?
Ja, drum ist ja
natürlich nicht, stimmt so gar nicht, weil sie haben mit dem rechten Auge da schon hingeschielt. Oder machen sie es mit den Sozialdemokraten? Dazu müssen sie ihnen aber dann halt auch was zugestehen, wie zum Beispiel einen Ratspräsidenten zum Beispiel. Und dann sagen die EVP, okay, aber so stark war es ja auch nicht, dann kriegst du den Ratspräsidenten nur die Hälfte der Zeit, vielleicht nur 2 Jahre und die anderen 2 Jahre, oder nicht, die Hälfte der Legislaturperiode und die andere Hälfte dann wieder jemand anders. Und so wird da tatsächlich auch geschachert. Und dass da keine klassisches Ding gibt, kein klassisches Koalitionspapier, wie bei uns, ein Koalitionsvertrag, wo Dinge festgezurrt werden, ist es etwas, sage ich mal, etwas befremdlich jetzt erstmal,
ja, im ersten Augenblick. Es war vor 5 Jahren schon so. Ich finde es jetzt wieder befremdlich, weil ich mir natürlich nicht gemerkt habe, was damals so passiert ist, und auch das ganze Geschache damals mit, warum.
Damals war ja Weber Spitzenkandidat. Ja,
dann wurde der abgesägt.
Dann wurde er von Macron abgesägt und von der Leyen wurde er hin.
Ja, ich weiß nicht, warum trapiert. Der abgesägt worden ist. Was hat es dagegen gesprochen, dass jetzt Weber Kommissionspräsident wird oder? Keine Ahnung, ich habe das gar nicht
ja, ganz es wäre so. Eigentlich die Konsequenz gewesen damals, dass Weber Kommissionspräsident wird, wurde aber von Macron nicht gewünscht, weil Weber eine Brille trägt. Und Macron mag Brillenträger nicht, und deswegen hat er gesagt.
Und dann kam einmal von der Leyen da reingeschossen.
Dann kam von der Leyen.
Und dann ist es geworden. Und
sie macht.
Keiner weiß, warum.
Genau, keiner weiß so richtig, warum. Das war damals ein... Lass mich nochmal nachreden. Das war ein kluger Schachzug von Merkel, glaube ich, sogar damals war es noch. Die von der Leyen damals dann aus dem Verteidigungsministerium heraus da reinbuxiert hat. Das war gar nicht ganz doof. Und das ist, glaube ich, mit das Amt, wo sie am vernünftigsten ausübt von sämtlichen ihren bisherigen politischen Ämtern auf Bundesebene zum Beispiel. Sie war Familienministerin, sie war Verteidigungsministerin.
Aber das Geschachere, muss ich echt sagen, das ist, macht mir so ein bisschen so, was muss ich da jetzt rumfeilschen?
Ja, doch, weil du natürlich im Europaparlament durch die Personen, die da vor Ort sind und die diese Ämter innehaben, die durch ihren Amt schon sehr viel Einfluss auf die Programmatik auch haben. Im Gegensatz zu uns, wo du dann vielleicht dich noch mehr an einen Koalitionsvertrag halten solltest.
Wir werden es erwarten, was das Geschachere bringt. Im Endeffekt sagen alle Politiker, von allein ist eigentlich alternativlos.
Ja, es ist tatsächlich auch so. Liegt an dem, dass sie ihre Arbeit
gut macht.
Auch jetzt mal aus Sicht der Konservativen nicht schlecht gemacht hat. Okay. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Wir haben sie auch schon als Verteidigungsministerium im Verteidigungsministerium kritisiert damals, aber das Amt macht sie auch im Sinne der europäischen Nachbarn gar nicht ganz schlecht.
Ja, ich muss mich noch ein bisschen einlesen. Interessant finde ich mal, wenn du jemanden darüber fragst, sagst, du, ich habe da keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was da jetzt vor sich geht. Also ich glaube sogar, dass es die überwiegende Mehrheit ist, die sich eigentlich gar nicht auskennt damit. Gell? Das ist einfach, du musst dich dann schon wirklich einlesen und auch vielleicht in der Politik sich ja bewandert wissen, dass du dann...
Ja, Europa ist dann nochmal eine andere
Nummer. Ja, das ist eine ganz andere Nummer, gell.
Weil sie auch anders strukturiert sind und weil auch die Vorgänge anders sind wie jetzt im Bundestag zum Beispiel. Mhm. Das ist eine andere und auch, ja, ist nicht so aufgrund der... ist nicht. Du gibst dir keinen Leitfaden am Anfang wie von einem Koalitionsvertrag, wo du sagst, das will ich alles abarbeiten und da einigen wir uns jetzt alle drauf in einer Art von Koalition, sondern das machst du im Europaparlament nicht.
Naja. Wir werden es erleben.
Was aber Stück für Stück kommt, ist ganz interessant. Diese Art von Politik kommt Stück für Stück, weil zum Beispiel Macron jetzt ja auch von der Leyen unterstützen könnte und macht es dann von so ein paar Bedingungen auch inhaltlicher Art abhängig. Die Sozialdemokratie macht es abhängig, dass sie nicht mit den Rechten koaliert. Macron macht es von ein paar inhaltlichen Dingen abhängig. Und so kommt Europa Stück für Stück auf dieses Niveau eines Parlamentes wie in Deutschland, was aber auch zu wünschen wäre.
Ja, klar.
Also nicht aufgrund von deutschem Vorbild, sondern einfach von einem sich Handlungen unterstellenden Parlament.
Der Bundestag ist genauso groß wie der Europaparlament, oder? Von den Sitzen her, oder?
Ja.
Wie kann das denn eigentlich sein? Aber das ist ja auch wieder. Wir haben Überhangmandat. Ja, das gibt aber Überhangmandat. Ja, lass es. Aber Christian, ich hätte noch was hier zum Weltraumschrott zu sagen. Mal euch ein bisschen aufklären.
Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
Und ihr habt die richtige Taste erwischen
diesmal. Ja, Gott sei Dank. Nicht, dass hier irgendwas anderes kommt. Christian. Das Starship ist ja jetzt
Starship Trooper
gestartet nach dem vierten Start und sehr erfolgreich. Und jeder fragt sich jetzt, wie geht's jetzt weiter?
Jetzt frage ich mich schon, ich kann gar nicht mehr richtig schlafen,
genau. Patrick. Und was ich beim letzten Start so interessant fand, das ist eigentlich so Sachen, die eigentlich keiner mitbekommen hat. Man hat zum Beispiel bewusst einfach so Hitzekachelschilder vom Spaceship oder vom Starship, hat man entfernt, einfach um zu sehen, was passiert, wenn sowas zum Beispiel nicht da ist. Ja, man hat ja mal früher, wenn du erinnerst noch an das große Space Shuttle, ja, hat man doch mal entdeckt, ich weiß nicht, ob du da schon in einem Alter warst, wo du sowas mitbekommen hast, da hat man doch am Space Shuttle von außen entdeckt, dass da Kacheln fehlen. Und da hat man die doch versucht zu reparieren, damit das Space Shuttle den Wiedereintritt wieder...
Welchen Jahrtausend sind wir gerade?
Wir sind vor 15 Jahren oder so. Und hat man sich das von außen angeschaut, also von der ISS aus, und hat gesehen, das könnte vielleicht kritisch werden, das könnte verbrennen oder sonst irgendwas. Und um das jetzt zu testen,
wir brauchen einen Fliesenkleber.
Hat man so ungefähr?
Fliesenkleber und machen da eine Kachel ran. Ja. Man hat eine Kelle hier.
Ja, hat eine Kelle hier. Hat man das bewusst weggelassen, einfach um zu testen, was passiert. Gell? Also man hat unheimlich viel getestet. Und ihr denkt zum Beispiel, diese 121 Meter, oder du denkst, die 121 Meter, das ist schon der Gipfel der Genüsse von der Größe her des Starships. Nein, das ist nicht, weil das Starship 1, was jetzt gerade getestet wird, hat eine Größe von 121 Metern. Das Starship 2, was kommen wird, hat eine Größe von 127 Metern. Und das Starship 3, was dann kommt, das köpft alles, das hat eine Höhe von 150 Meter.
Das wäre auch wieder fast ein logischer Beziehungstipp. Ja. Größer ist immer besser.
Größer ist immer besser. Und vor allem die Beladung dann. Ja. Also wenn wir dann am Starship 3 schaut, dann reden wir von 150 Metern, die mit 200 Tonnen Nutzlast. Das ist natürlich 200 Tonnen Nutzlast, Christian. Das ist meine.
Das ist Zuladung, Patrick. Das ist
mal richtig. Kannst Zuladung.
Du mit deinem Wohnmobil immer ein bisschen hier.
Da nuckelst du lang rum, ja, um das zu erreichen. Nee, aber das, fand ich ganz witzig, mal zu, weil jeder sagt, ja, das ist 121 Meter. Nein, das ist nicht der Gipfel. Der Gipfel kommt dann mal mit 150. Größe ist alles, ja. Und da lässt sich natürlich auch Musk nicht lumpen. Ne? Ja.
Größe wird nur übertroffen mit mehr Größe.
Genau.
Einfach immer größer.
Nee.
Größer, weiter, immer. Ja, ich verfolge das ja immer mit sehr viel Spannung und
ja, der nächste Freude. Der nächste Start ist eh schon vorprogrammiert.
Ja, in meinem Terminkalender habe ich
stellen. Ist wahrscheinlich jetzt dann schon im Juli.
Ja,
also
steht drin.
Es geht voran.
Ich bin so begeistert. Das ist,
liebe Freunde.
Ich komme vor lauter innerlicher Freude, komme ja eh gar nicht mehr an die Taste.
Ja, fantastisch, gell.
Viel Spaß für den üblichen 3.
Patrick, ich fange an.
Bitte.
Titten raus, es ist Sommer.
Ja, soll ich mich jetzt ausziehen?
So, das war schon mein Eingangsstatement tatsächlich, ja. Um auch den Kreis wieder zu schließen. Mhm. Ich habe was gelesen über die weibliche Brust.
Ja.
Und konnte dem Artikel nur bedingt folgen. Also es ist ja so, dass der männliche Oberkörper, wie es wohl scheint, was mir erklärt wird in diesem Artikel, nicht sexualisiert wird, aber der weibliche Oberkörper, also die weibliche Brust, sexualisiert wird. Und daraufhin, zum Beispiel in Schwimmbädern, Männer natürlich oben ohne in dieses Bad gehen, ich war heute im Peitinger Bad, gehst du als Mann oben ohne rein, aber die Frauen nicht. Und es gibt es Frauen, die wollen aber oben ohne da rein marschieren.
Gibt es die?
Die gibt es anscheinend.
Und unter 60?
Oder auch über 60. Also die wollen einfach oben ohne rein marschieren. Und jetzt hättest du ein Problem, wenn jetzt du jetzt in so einem Freibad wärst und da eine Frau einfach oben ohne da rein marschiert.
Ja, das ist natürlich auch eine Sache des Alters, Christian.
Ja. Ja, aber ist ja bei Männern auch. Du kannst ja Männer wenn die irgendwann mal kreislig wären, was passiert? Die kannst ja auch nicht den Zugang verwehren zu diesem Freibad und sagen, okay, du bist hässlich, du darfst nicht mehr rein. Also.
Ich bin froh, dass so wie es ist, Christian. Ich bin froh, dass wir keine ausschließlichen FKK-Freibäder haben, sondern.
Ist ja nicht FKK, ist ja nur oben ohne.
Ja, ist ja.
Weil der Mann ist ja auch oben ohne.
Ja.
Der Mann ist ja mit seinem potenziell komplett hässlichen Oberkörper, geht da ja auch rein.
Ja, aber da ist die Brust nicht so groß. Die kann auch groß sein, aber nicht so groß
bei der Frau. Dafür ist halt die Wampe riesig zum Beispiel.
Und ich weiß nicht, ob mir den Frauen einen Gefallen tun, wenn die sich dann so.
Nicht, dass sie sich ausziehen müssen, überhaupt nicht, aber dass sie sich ausziehen können. Weil ich habe das nicht, ihr habt den Artikel gelesen und habt nicht verstanden, warum man sich da. Also es gibt dann Leute, die werden dann wieder rausgeschmissen aus dem Bad und müssen sich dann was anziehen, weil sie nicht oben ohne schwimmen dürfen. Das verstehe ich nicht.
Boah, schwieriges Thema.
Ja, natürlich, ein schwieriges Thema. Also ich nehme jetzt meine Meinung mal schon voraus, also mir ist es komplett egal. Dass natürlich weibliche Brüste sexualisiert werden, zum Beispiel auch von mir, wenn ich die sehe, das ist halt einfach so. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, dass der männliche Oberkörper von der Frau sexualisiert wird. Da bin ich auch der Meinung.
Ja.
Das ist einfach ganz natürlich, das finde ich auch, damit muss man halt klarkommen als Mensch, dass man generell auch das Gesicht wird sexualisiert. Ich bin der Meinung, dass alles immer optisch erstmal sexualisiert wird. Also das ist so meine Meinung. Aber wenn die Frau der Meinung ist, sie soll da oben ohne Neimar, will dann oben ohne Neimar marschieren, würde ich mich jetzt da nicht aufregen. Ich brauche da nicht hinschauen.
Ja, aufregen jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht erschrecken sich ja die Kinder.
Ja, aber die Kinder erschrecken sich vielleicht auch an Riesenwampe.
Ja,
oder einem Mann, der so überdurchschnittlich kreislig reinmarschiert.
Weiß ich nicht. Ich sag mal so, ich find's gut so, wie es jetzt ist. Und da muss sich auch keiner Gedanken machen, ob es jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach, wir haben einfach
Baderegeln geregelt.
Genau. Und das, wenn jemand das machen will, kann er ja gerne an einen See gehen oder irgendwo im Eck liegend. Keine Ahnung. Ich bin der Meinung, dass so, wie es ist, finde ich es ganz gut. Und auch passend.
Okay.
Passend.
Ja, ich sehe es komplett entspannt. Und wenn da eine Frau oben ohne reingehen will, dann soll sie da reingehen.
Ich gehe mal vom Worst Case aus, ja. Das muss man dazu sagen.
Ja, aber ihr erlebt den Worst Case ja auch bei Männern und denkt mir, okay, die dürfen da auch rein. Und dann musst du
glaub,
das den.
Ja, ich glaube, es ist nicht so ein Worst Case, als wenn eine Frau oben ohne reinmarschiert. Das ist ein anderer Worst Case. sage ich jetzt mal
so. Ja, ja, aus vielleicht aus unserer Sicht des Mannes, aber aus der Sicht der Frau ist vielleicht der Worst Case der Mann, der da gerade eine Maschine.
Ja, möglich.
Und der darf es halt.
Die Frau darf es halt nicht. Ja, weil der Mann ist, ganz klar, logisch.
Okay, das erklärt alles. Entschuldigung, Patrick.
Das ist logisch.
Ich Dummerchen.
Ja, hallo, Mann.
Ich bin der, jetzt, das habe ich jetzt natürlich schon wieder, ja, habe ich schon wieder übersehen, Patrick.
Ja, eben. Eben.
Aber okay.
Aber musst du genau hinschauen, ja, das ist einfach.
Ja, das, wir müssen die männlichen, wie nennt sie das, patriarchalen Strukturen, ja, müssen
genau,
wir auch
ganz genau,
ja, festhalten.
Erhalten.
Wir können ja nicht alles. Nein. Alles. Jetzt versuchen wir schon gleich viel Geld zu zahlen, was uns nicht gelingt. Dann müssen wir zumindest da die Brust in der Hand halten.
Eben.
Festhalten. So, du bist dran.
Christian, hast du schon mal einen Snooze benutzt oder eingeschmissen?
Das ist das Ding, wo so Glas mit dabei hat, wo du unter die Lippe klemmst, das dir dann Nikotin auswirft.
Ja.
Nö. Das ist eines der widerlichsten Dinge, die
ich habe. Ich habe es mal probiert, genau für ungefähr 3 Minuten. Und mir ist so schlecht geworden. Das ist sowas von greisig. Das ist schon einige Jahre her. Aber ich finde es sowas von eklig, weil ich habe letztens wieder Jugendliche gesehen, die so einen Snooze unter dem Ding drin haben und dann wieder einfach auf die Straße spucken, das Ding, wenn sie die Kippe wegschmeißt, sage ich mal, gut, das ist wahrscheinlich nichts da dran, aber dann sofort wieder den nächsten Nike schoben, damit es dann unter die Lippe so runter. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch in ist. Ja, das war früher so. Mal, das war vor 5, 6, 7 Jahren, war das, glaube ich, mal unheimlich in, auch 8 Jahren.
Ja, Snooze ist so ein Tabakding, so ein Nikotinding.
So ein Beutelchen,
so wo du dir unter die Lippe haust, wo so Glasdinger, das schneidet dir das ein bisschen auf und dann geht da Nikotin. Das ist denn das Nikotin?
Ich weiß gar nicht, ob noch Glas drin ist, ob das wirklich.
Oder, aber es geht so dann direkt ins Blut irgendwie so und es läuft dann irgendwie braune Soße dir über die Zähne. So, das ist so die Erklärung. So, nee, ich finde es widerlich. Ich finde es nicht ästhetisch. Ich finde es widerlich. Ich finde es nicht. Ich hab nie das Bedürfnis gehabt nach sowas.
Und ich glaube, ich kenne jetzt auch keine Frau oder Freundin dann in dem Fall, die sowas dulden oder gern mag oder einfach, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die sowas macht.
Ja.
Immer nur Männer.
Ja, es ist auch, bei Männern, das hatte mal so den Ansatz, okay, du rauchst nicht, dadurch ist deine Lunge halt nicht so belastet und dann haust du dir das Snooze da oben rein in die Lippe, schaust aus wie ein Vollidiot, wenn du das drin hast.
Deschamps heißt er, oder? Deschamps, der Nationaltrainer Frankreichs.
Der
schaut auch mal so aus. Der schaut mal aus.
Als hätte er drei gleichzeitig drin.
5 Beutel gleichzeitig. Dann dreht er mal so komisch. Ich glaube, der hat immer Snooze drin.
Ja, das ist auch es ist nicht ästhetisch und man raucht. Du solltest ja nicht wegen dem Nikotin rauchen, sondern du solltest wegen dem Genuss rauchen.
Eben.
Und so wie du alles eigentlich eher aus dem Genuss heraus machen solltest und nicht aus dem Zwang heraus zum Nikotin oder so. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis, wenn du dir sowas einschmeißen musst.
Nee, ist mir nur so aufgefallen, weil ich, wie gesagt, jetzt ein paar Jugendliche gesehen habe, die sich da wild den Snooze.
Ja, die meinen dann, okay, gut, ich will vielleicht nicht mehr rauchen wegen Kondition und kann aber das Rauchen nicht aufhören und hau mir dann das Ding da oben auf. Ja, wenn du nicht in der Lage bist, trotz Rauchen Höchstleistungen zu bringen, weil du schwach bist, ja, dann hört das Rauchen auf. So schwierig ist es nämlich nicht. Und mach dir nicht so einen Rotz da oben rein, dass dir die braune Suppe über die Zähne läuft und du ausschaust wie ein Komplett-Assi.
Und das stinkt auch. Das stinkt wie Sau. Das hat so richtig einen komischen, keine Ahnung. Einfach finde ich mit das Ekligste, was man sich ins Gesicht schmieren kann, ist so ein Snooze. Also ist für mich nichts.
Und nein, das war mit einträchtiger Harmonie,
ja,
verabschieden wir euch.
Oh ja.
Ungesnoozt. Mit was verabschieden wir uns, Patrick, mit deinem Dauerspruch?
Ciao for now.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Adios. We'll be right back.
Musik.